Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Live-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich finde es auch toll, dass das Haus hier wieder voll ist bei unserer mittlerweile vierten Live-Veranstaltung, die wir hier machen. Übrigens auch unsere Chefredakteurin Kerstin Löhr hier, auch Crime-Fan. Wir haben zusammen mal vor Jahren in Wolfsburg die Lokalredaktion dort geleitet. Sie als Chefin, ich als ihr Stellvertreter. Und irgendwann mal hat sie mich aus dem Auto angerufen, hat dann gesagt, ich habe eine ganz tolle Sache entdeckt. Podcast, Crime-Podcast. Und wir haben immer ziemlich viel Zeit auf der Autobahn zugebracht. Und dann habe ich dann auch mir mal so einen Crime-Podcast dann angehört. Zeitverbrechen war es dann, glaube ich. Und haben überlegt, ah Mensch, das könnten wir auch mal veranstalten. Mittlerweile sind wir bei Folge 71 angekommen. Weitere Teile sind in Planung. Wir werden auch jetzt erstmals anfangen, die Podcasts als Video zu bringen bei YouTube. Da werden wir demnächst mit starten. Und ja, dann gibt's diese Live-Veranstaltung. Wir hatten ganz am Anfang einen Profiler zu Gast, dann hatten wir einen Rechtsmediziner zu Gast, dann hatten wir einen Gefängnisarzt zu Gast und heute begrüßen wir einen der erfahrensten Mordermittler aus unserer Region. Ich hatte selbst 2008 das erste Mal, ja, das Vergnügen, weiß nicht, ob man das sagen kann, ihn kennenzulernen, und zwar war das in Gifhorn. Das war ein ziemlich brutaler Dreifachmord in einem Kleingarten. Ein Mann hat seine Nachbarn dort ja niedergeknüppelt, muss man so sagen. Polizei hat den Täter gesucht, der war flüchtig, hat gleichzeitig am Tatort natürlich versucht, die Spuren auszuermitteln. Wir damals, Medienvertreter, jeden Tag draußen und vor Ort. Und damals hat man mitbekommen oder hat man so richtig gespürt, wie sich so die Angst über eine Stadt legen kann, wenn so ein drastischer Mordfall passiert. Und ich glaube, der Fall, über den wir heute Abend sprechen, der fällt in genau die gleiche Kategorie. Ein Fall, ja, wo der Täter auch lange Zeit unbekannt war, wo man noch nicht mal wusste, wer war eigentlich das Opfer. Und die Polizei mit Hochdruck dran gearbeitet hat und alles unter der Lupe der Öffentlichkeit, der Medien, die genau hingeschaut haben, was passiert da eigentlich. Ein Zitat von unserem Gast in der damaligen Berichterstattung: In dieser Form hat es so einen Fall in der deutschen Kriminalgeschichte noch nicht gegeben. Sie haben jetzt schon einige Überschriften aus unserer damaligen Berichterstattung gesehen. Man bekommt schon eine Ahnung, was es bei diesem Fall geht. Wir werden aber jetzt nicht in die Details gehen, was jetzt der Täter mit seinem Opfer damals veranstaltet hat. Ich habe mir heute noch mal das Urteil durchgelesen. Das ist wirklich schlimm, was dort damals passiert ist. Das soll aber nicht unser Thema sein, sondern es geht darum, wie Mordermittler unter Hochdruck versuchen, so einen Fall aufzuklären. Ich habe aus der damaligen Berichterstattung unserer Zeitung, ein Kollege von mir hat einen Kommentar dazu gemacht und daraus will ich mal ein Stück daraus vorlesen. Der erste Kriminalhauptkommissar und seine 35 Kollegen haben in intensiver Tag- und Nachtarbeit eines der grässlichsten und abstoßendsten Verbrechen seit langem aufgeklärt, umfassend wie aus dem Lehrbuch, zumal in Windeseile und, wie so oft in aufsehenerregenden Kriminalfällen der letzten Zeit, aufgehalten von täterschützenden Vorschriften zum Umgang mit Daten gerichtsbekannter Straftäter. Dass die Sonderkommission Torso heißt, zeigt schon, wo die Ermittler begannen. Unter Null. Denn andere Kommissionen tragen den Namen der Opfer. Ja, unser Gast trat 1971 seinen Dienst bei der Polizei an als Kriminalwachtmeister, so hieß das damals. Er ging 2016 in Pension als erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der Kriminalpolizei in Gifhorn. Er und sein Team ermittelten in 25 Jahren in 142 Tötungsdelikten und nur ein einziger Fall blieb damals unaufgeklärt. Über den sprechen wir heute nicht. Heute sprechen wir über einen Fall, der aufgeklärt wurde. Jürgen Schmidt, kommen Sie bitte hoch. Ihr Applaus.
Guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen.
Ja, Herr Schmidt, Nochmal kurz zur Person, bevor wir hier einsteigen in die Materie. Erzählen Sie doch mal, Sie waren, bevor Sie nach Gifhorn gekommen sind, im Innenministerium in Hannover. Ja, und dann kommt man in so einen ländlichen Landkreis, Gifhorn. Wie waren das damals? Wie waren so Ihre Erwartungen?
Ja, wie waren meine Erwartungen? Ich war nicht ganz unbelastet, weil ich war zuvor 1990 schon mal für 10 Monate in Gifhorn. Damals nannten wir das bei der Polizei Verwendungsbreite. Ich sollte also eine größere Verwendungsbreite kriegen, um in entsprechende Führungspositionen zu bekommen. Heute würde man Personalentwicklungsmaßnahme dazu sagen. Insofern war ich nicht ganz unbelastet und habe damals auch schon hier in Gifhorn 1990 eine Sonderkommission geleitet. Da ging es um Raubüberfälle, da ging es um Drogenhandel. Also von daher wusste ich schon, dass Gifhorn eben nicht nur ein Fleck auf der Landkarte ist und ein ländlich geprägter Bereich, sondern es hier sehr wohl auch alle Formen der Kriminalität gab. Nichtsdestotrotz, ich war zuvor knapp 2 Jahre im Innenministerium. Ich hatte vorher auch Dienste in Wolfsburg, in Braunschweig, in Salzgitter und überwiegend auch in Peine gemacht und viele Facetten der Kriminalität kennengelernt. Innenministerium war wieder was ganz anderes, da war es eher strategisch ausgerichtet. Aber ich ging schon davon aus, jetzt kommst du vielleicht doch in eine etwas ruhigere Gegend, in ein etwas ruhigeres Fahrwasser und machst es dir ein bisschen gemütlich. Aber das war weit gefehlt.
Sie haben ja in ihren Dienstjahren durchaus mit Fällen zu tun gehabt, wo man sagen könnte, das waren wirklich die spektakulärsten Kriminalfälle zwischen Harz und Heide. Was waren denn so aus kriminalistischer Sicht die interessantesten Fälle? Mir fällt zum Beispiel ein Fall ein, da geht es um eine Wunderkerze.
Ja, das ist der sogenannte Nordkreis-Brandstifter gewesen, der jahrelang den Landkreis Gifhorn tyrannisiert hat, muss man wirklich sagen, und insbesondere auch die Feuerwehr und die Polizei tyrannisiert hat. Das wäre vielleicht mal ein anderes Thema, was wir nochmal aufgreifen können, um nicht immer nur über Mord zu sprechen.
Weil es Interesse gibt, meine ich, über Mord und Totschlag.
Interessant, weil der auf ganz spezielle Art und Weise eben seine Brände gelegt hat, nämlich mit einer Wunderkerze. Spektakulär. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Gifhorn die spektakulärsten Fälle zwischen Harz und Heide hatten. Wir hatten spektakuläre Fälle, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ganz zu Beginn meiner Karriere, 1977, war ich Mitarbeiter in einer Mordkommission hier in Braunschweig. Da ging es um den 5-fachen Mord an einer Bankiersfamilie. Also das war noch weit spektakulärer als das, über das wir heute sprechen oder das wir in Gifhorn erlebt haben. Also insofern, es gab viele Facetten in meiner 45-jährigen Dienstzeit als Kriminalbeamter.
Wollten Sie immer bei Morden ermitteln? War das so Ihr Ding?
Anfangs nicht unbedingt. Ich bin, wenn man so will, dienstlich groß geworden, eher in Peine und zwar eher auch im Bereich Rauschgift und Einbruchsdiebstahl, Raubdelikte. Aber das war eine relativ kleine Dienststelle und wenn es denn zu einem Tötungsdelikt kam, dann waren alle mit dabei und das hat mich schon immer besonders auch interessiert und auch in den Folgejahren habe ich häufig auch in Mordkommissionen mitgearbeitet. Naja, und in Gifhorn war ich der Chef und wenn es da zu einem Tötungsdelikt kam, das ist nun mal das höchste Kapitaldelikt, was wir kennen, dann war ich dabei.
So, genug der Vorrede. Ich glaube, jetzt fangen wir mal an mit dem Fall. Ich habe gerade eben erfahren, dieser Vortrag wurde so schon mal tatsächlich polizeiintern vorgehalten. Ja, aber jetzt, wir werden das in abgespeckter Form sozusagen dann natürlich hören. Also, aber trotzdem, sage ich mal, für die Öffentlichkeit ist das jetzt was ganz Tolles, was wir hier heute erfahren. Weil so nah an Ermittlungen kommt man wahrscheinlich normalerweise gar nicht ran mal.
Nein, sicherlich nicht. Ich will diese Gelegenheit auch mal nutzen, um vielleicht mit etwas Vorurteilen, die aus der Fernsehberichterstattung natürlich häufig sind oder aus Fernsehkrimos kommen. Es gibt keinen Einzelermittler, es gibt auch kein Team der Ermittler, die einen solchen Mordfall von Anfang bis Ende lösen, sondern das ist immer ein wesentlich größeres Team. Ich sage Ihnen, wenn heute ein Tötungsdelikt passiert und bei der Polizei bekannt wird, dann sind das mindestens 20 Leute, die dort anfangen zu ermitteln in der ersten Phase und nicht nur 2, die da vielleicht die Spurensuche à la CSI machen und 2, die die Ermittlungen führen, sondern es ist immer ein größeres Team und das ganz Wichtige dabei ist wirklich, dass auch alle Räder ineinander fassen, denn wenn das nicht passiert, dann kommt es zu Fehlern. Und diese Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Und das ist immer das, was wir vermeiden wollen. Und da will ich vielleicht auch heute so ein bisschen mit aufräumen, dass es den Star-Ermittler oder die Einzelermittler gibt. Ist nicht. Das ist immer Teamwork. Und zwar ein Teamwork von mehreren, wo alle dazugehören. Von der Schreibkraft über den Kurierfahrer bis hin zu den Ermittlern eben.
Ja, der Fall. Ganz am Anfang stand eine Krähe. Und die Betonung liegt auf Stand. Erzählen Sie mal.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich weiß, wir haben viele Braunschweiger hier, aber auch viele, die die Örtlichkeiten nicht ganz so erkennen. Wir haben ja schon gesehen, das Ganze ist irgendwo am Elbe-Seitenkanal im Bereich Isenbüttel passiert. Der Elbe-Seitenkanal zweigt bei Kalbala ab vom Mittellandkanal und geht dann hoch nach Lüneburg. Nördlich von Lüneburg führt er in die Elbe, ist ein Schifffahrtsweg, ist künstlich gebaut. Und dieser künstliche Kanal muss ab und zu auch überprüft werden. Das sind Spundwände, die dort in die Erde gehauen worden sind. Und diese Spundwände werden regelmäßig kontrolliert von Mitarbeitern des Wasser- und Schifffahrtsamtes. In unserem Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt in Wittingen. Die sind am 3. März 1999 am Kanal unterwegs gewesen. Und auf dem Kanal trieb ein Klumpen. Und auf diesem Klumpen saß eine Krähe und hackte darauf herum. Mich hat das im Nachhinein, oder ich habe es auch häufiger dann gesagt, an Hitchcock erinnert. Tatsächlich war es so, wie ich das eben geschildert habe. Und die Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes haben immer lange Stöcke dabei, um irgendwelche Fremdkörper, die dort treiben im Kanal, auch wegzuziehen. Weil da fahren Schiffe, die können sich dann in den Schiffsschrauben verfangen. Es kann zu Schäden kommen. Also haben sie diesen Klumpen angelandet und haben festgestellt, das ist ein Fleischklumpen, konnten aber nichts damit anfangen, wussten nicht, um was es sich handelt. Haben die Wasserschutzpolizei informiert, weil sie doch ein bisschen komisch kam ihnen die ganze Sache vor. Die Kollegen der Wasserschutz haben ein bisschen gebraucht, bis sie in den Bereich des Tankumsees, da ist es etwa gewesen, gekommen sind. Und wussten aber auch nicht, was sie mit diesem Klumpen anfangen wollten. Und sind dann darauf gekommen, das könnte ein Tierkadaver sein. Holen wir doch mal den Veterinär des Landkreises ran. Der kam dann auch. Der hat sich das angeschaut. Aber auch der Veterinär war zunächst nicht sicher, sagte dann aber, es ist ein Tierkadaver, nehmt den mal mit und beseitigt ihn. Vielleicht nochmal zur Örtlichkeit. Hier sehen Sie es, hier haben wir Braunschweig, Peine, so dieses Dreieck Gifhorn, weil das schon noch eine gewisse Rolle spielt. Hier ging es dann noch weiter Richtung Wolfsburg. Hier können Sie nochmal den Kanal so sehen. Das sind diese, wie gesagt, hochgebaut, hier Spundwände drin, Böschungsbereiche. Der Kanal liegt höher und auf dem nächsten kann man das dann noch mal ganz gut sehen. Ich bin etwas verwirrt hier eben. Ich denke immer, ich habe zwei gleiche Bilder hier. Ich dachte immer, es sind zwei verschiedene. Nein, es sind zwei gleiche Bilder. Hier in diesem Bereich tatsächlich, das ist der Tankumsee. Hier in diesem Bereich ist damals dieser Klumpen gefunden worden. Etwa ein Kilometer südlich davon verläuft die sogenannte K117, die Kreisstraße 117, die Gifhorn und Wolfsburg miteinander verbindet. Und zwar führt die hier unter durch. Die geht eben unter dem Kanal lang. Der Kanal ist hochgebaut. Der ist in der Regel ist er etwa 55 Meter breit und 5 Meter tief. In diesem Bereich also fand man nun diesen Klumpen. Ja, was macht man mit solch einem Klumpen dann? Die Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes haben diesen Klumpen auf ihrem Betriebshof mitgenommen, in eine Plastiktüte eingepackt und da lag er dann. Gott sei Dank kamen dem Veterinär über Nacht Bedenken. Er rief am nächsten Morgen die Kollegen an und sagte, ich weiß doch nicht, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich ein Tierkadaver war. Das ist zu weit. Ein Tierkadaver war, schaut euch das doch besser nochmal an. Ein erfahrener Todesermittler von uns ist dann dort auf den Hof gefahren, hat die Tüte aufgemacht, hat geguckt, was ist das eigentlich? War sich aber auch nicht mehr sicher, was das ist und hat es deshalb in den Kofferraum geschmissen und ist damit zur Rechtsmedizin nach Hannover gefahren. Und gegen 12.30 Uhr erreichte mich dann der Anruf, oder 11.50 Uhr erreichte mich dann der Anruf dieses Kollegen und ich habe den wirklich heute noch wörtlich im Ohr. Du Jürgen, wir haben die Arschkarte gezogen. Das ist ein weiblicher Torso, der ist gehäutet. Der Brustkorb ist eröffnet, die Organe sind rausgenommen und die Gliedmaßen sind offensichtlich alle fachgerecht abgetrennt worden. Sackt man am Schreibtisch erstmal ein paar Zentimeter tiefer. Nicht nur wegen dieser Mitteilung, sondern dafür gab es einen besonderen Anlass.
Ja, man muss das Ganze vielleicht mal ein bisschen einordnen, denn dieser Torsofund steht nicht alleine für sich, sondern es gab vorher zwei ja auch spektakuläre Fälle, die möglicherweise in einem Zusammenhang gestellt werden konnten. Und erklären Sie mal, warum.
1996, also 3 Jahre vorher, war an einer am Bahndamm bei Vechelde im Landkreis Peine der Torso der damals 18-jährigen Jasmin Stieler gefunden worden. Es war auch nur ein Torso, Arme, Beine, Kopf waren abgetrennt, ebenfalls in einer Plastiktüte. Ihre Beine wurden einige Wochen später in den Ricklinger Kiesteichen bei Hannover gefunden und der Kopf wiederum einige Wochen später vergraben im Hemmlerwald bei Himmlerwald, Lehrte in dem Bereich. Fast auf den Tag genau ein Jahr vor unserem Torsofund war ebenfalls in Peine der 13-jährige Markus Wachtel getötet worden und zerstückelt worden. Auch kleinteilig zerstückelt worden und in einem Kiesteich bei Peine-Stederdorf entsorgt worden vom Täter. Und wenn man sich das dann nochmal etwas auf der Karte anschaut, das war auf der einen Seite Jasmin Stieler, die war aus Uelzen mit der Bahn nach Hannover gefahren, auf dem Weg nach Braunschweig ins Jolly Joker. Und irgendwo unterwegs ist sie verschwunden. Ob sie im Jolly je angekommen ist, ist nicht hundertprozentig geklärt, aller Wahrscheinlichkeit aber nach ja. Wie gesagt, ihre Leiche, sie kommt aus Uelzen, Hannover, ihr Torso im Bereich Vechelde an der Bahnlinie gefunden, die Beine in den Ricklinger Kiesteichen, der Kopf hier im Bereich Hemmlerwald. Dann kommt Markus Wachtel dazu, dessen Leichenteile hier entsorgt worden sind. Und jetzt kommt unser Fundort dazu. Dann sehen Sie, das ist ein relativ eng umgrenzter Raum. 3 zerstückelte Leichen. Also der Verdacht lag nahe, dass man es hier mit einem Serientäter zu tun hatte. Dass alle 3 Taten möglicherweise in einen Zusammenhang kamen. Und das ist mir in diesem Moment sofort klar gewesen, weil ich kannte die beiden anderen Fälle sehr gut. Weil meine Frau ist auch Kriminalbeamtin und die hat in beiden Mordkommissionen in Peine, weil sie in Peine auch gearbeitet hat, mitgearbeitet. Und deshalb kannte ich beide Fälle auch quasi aus dem FF. Und für mich war sofort klar, dass dieser Torso-Mordfall eine Dimension einnehmen wird, wie wir sie in Gifhorn bis dahin nicht hatten.
Vor allen Dingen nicht nur ermittlerseitig, sondern natürlich auch von der Öffentlichkeit her, weil die natürlich gleich als erstes die Fragen stellen und auch wurden auch damals in der Berichterstattung die Frage gestellt, besteht da ein Zusammenhang? Ja, Herr Schmidt, also, Sie haben ja dargelegt, man findet einen Fleischklumpen. Es stellt sich dann heraus, bei genauerer Betrachtung, dass es ein menschlicher Torso ist. Aber viel mehr hat man ja nicht in der Hand. Man hat diesen Rest von einem menschlichen Körper, man hat aber keinen Tatort, man hat keine Tatwaffe. Man weiß noch nicht mal, welche Person das da ist, die vor einem liegt. So, wie geht man da jetzt vor?
Ja, das Erste sind dann zunächst mal auch formelle Dinge. Die Polizei darf keine Obduktion eines Leichnams anordnen, sondern das muss die Staatsanwaltschaft oder das Gericht machen. Die Staatsanwaltschaft auch nur bei sogenannter Gefahr im Verzuge. Also das Nächste ist mal, wir müssen viel mehr aus diesem Torso an Informationen herausholen, nämlich durch eine entsprechende Obduktion. Also ein kurzer Anruf allerdings in Hildesheim, dann war dieser Beschluss fernmündlich erteilt und insofern kam als Nächstes so die ersten Informationen aus der Rechtsmedizin zum Leichnam, mit denen wir etwas anfangen konnten. Das erste, postmortale, fachgerechte Abtrennung aller Gliedmaßen. Was heißt das? Postmortal bedeutet nach Todeseintritt. Hier waren also die Gliedmaßen erst abgetrennt worden, als das Opfer schon tot war. Auch der Kopf war fachgerecht abgetrennt worden.
Was heißt denn fachgerecht?
Fachgerecht erläutere ich vielleicht an anderer Stelle noch mal etwas näher. Es war also nicht so, dass gesägt worden war und irgendwo brachial die Gliedmaßen abgerissen, abgetrennt, abgesägt worden, sondern fachgerecht bedeutet im Prinzip, es sind die Sehnen abgetrennt worden und es ist wirklich das Glied richtig aus dem Gelenk genommen worden, ohne weitere Beschädigungen anzuführen. Da muss sich also jemand ausgekannt haben. Das Gleiche war beim Kopf. Der Torso ist komplett enthäutet gewesen, den wir gefunden haben. Der Brustraum ist eröffnet worden. Es sind die Hals- und die Brustorgane entnommen worden. Und dann kam der erste für uns entscheidende Punkt. Es waren Rippenserienbrüche von den Rechtsmedizinern festgestellt worden. Das heißt, es sind also mehrere Rippen gebrochen worden und die waren unterblutet. Unterblutet bedeutet, dass sie zu Lebzeiten gesetzt worden sind. Also hat das Opfer schon noch gelebt, als Gewalt in irgendeiner Form ausgeübt wurde. Wesentlich waren dann auch noch Weichteileinblutungen, also auch zu Lebzeiten im Bereich der Halswirbelsäule und im Bereich des Schlüsselbeins, was wiederum typisch ist für beispielsweise Würgevorgänge.
Also man hat
was das noch bestätigte, das vielleicht noch ganz zum Schluss, trockene Blähung der Lungen. Auch das bedeutet, dass hier ein Würge- oder Strangulationsvorgang stattgefunden haben dürfte.
Also man hat die Leiche sozusagen zum Sprechen gebracht. Dann.
Genau. Das ist immer so das Erste, was wir brauchen, um zu wissen, was ist da eigentlich vorgegangen, um auch Anhaltspunkte zu haben. Aber wir haben natürlich auch, weil wir müssen natürlich auch Erkenntnisse über das Opfer gewinnen. Und auch da konnten uns die Rechtsmediziner ein wenig etwas sagen, nämlich, dass der Torso etwa um die 40 Jahre alt sein müsste, plus minus 10, dass keine vaginale Geburt stattgefunden hatte und dass es aber keine sicheren Identifizierungsmerkmale gab. Es gab also keine Knochenbrüche, keine Narben, die sichtbar waren, woran man den Torso hätte sicher identifizieren können. Und es waren keine Rückschlüsse auf die Größe, auf die Körpergröße möglich. Das ist nur mit den sogenannten Röhrenknochen möglich. Die hatten wir aber nicht. Wir hatten nur Rippenknochen. Das war eigentlich alles. Das war alles, was wir zu Beginn hatten. Das heißt, wir hatten kein Opfer, wir hatten keinen Tatort. Wir hatten nicht viel, wo wir ansetzen konnten.
Wie war denn die Stimmung, sage ich mal, angesichts dieser Verletzung an dem Körper, sage ich mal? War da höchste Alarmstimmung? War da möglicherweise auch die Furcht, der Täter könnte in schneller Zeit vielleicht sich ein weiteres Opfer suchen?
Ja, das war sofort auch in meinen Gedanken vorhanden, aber natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen und auch in der Bevölkerung sehr schnell vorhanden. Also wir haben eine unheimliche Unruhe damals im Kreis der Bevölkerung gehabt und es ging ja vorhin aus den Eingangsbildern auch so ein bisschen hervor. Tatsächlich haben Eltern ihre Kinder nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen, nicht mehr alleine auf die Straße gebracht. Es war eine wahnsinnige Unruhe da. Das Sicherheitsgefühl, wie wir so als Polizei immer sagen, war ganz extrem, aber wirklich extrem eingeschränkt. Und von daher war natürlich auch bei uns der Druck da, aber nicht nur der Druck, diese Tat so schnell wie möglich aufzuklären, sondern insbesondere Druck, dass es nicht zu einer weiteren Tat kommt. Und dann setzt man sich auch selbst unter Druck, indem man sich natürlich sagt, du kannst dir hier keinen Fehler erlauben. Du musst wirklich versuchen, alle Register zu ziehen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Machst du nur den kleinsten Fehler, wodurch es vielleicht nicht gelingt, den Täter festzunehmen und es kommt zu einer neuen Tat, dann macht man sich Vorwürfe. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Insofern war der Druck, der auf meinen Kollegen und Kolleginnen und mir lastete, zu dem Zeitpunkt schon wirklich groß.
Ja, also dann wird wahrscheinlich eine Mordkommission eingerichtet erstmal. Wie funktioniert das denn?
Ja, Mordkommission ist natürlich in gewisser Weise, wie wir sagen, kalendermäßig vorbereitet. Das heißt, es steht fest, bestimmte Personen, die bestimmte Aufgaben innerhalb einer Kommission vornehmen, zum Beispiel, wer ist für den Tatort zuständig, wer ist dafür zuständig, möglichst viel über das Opfer zu erfahren, wer ist für die Spurensuche, Spurensicherung möglich. Oder hatten wir hier alles nichts? Aber es gab trotz allem eine ganze Menge an Dingen. Und für mich war in diesem Moment schon klar, es wird nicht damit getan sein, mit meinem kleinen Stamm an Gifhorner Kriminalisten das Ganze anzunehmen, sondern ich brauchte Verstärkung.
Wie viel waren das in Gifhorn? In
Gifhorn waren wir zu dem Zeitpunkt so um die 35 Beamte. Aber es war klar, ich brauchte Verstärkung und habe noch am frühen Nachmittag in Braunschweig Polizeidirektion Braunschweig, meine Vorgesetzten dort angerufen und habe gesagt, das und das haben wir. Ich brauche hier mindestens noch 20 Leute, damit wir das von Anfang an richtig aufpacken können. Und tatsächlich standen am nächsten Morgen 25 auf der Matte, sodass wir in der Anfangsphase wirklich mit gut 50 Leuten an diesem Fall gearbeitet haben, obwohl wir eigentlich nicht so viel hatten. Aber es galt jetzt natürlich möglichst viel an Indizien, an Spuren, an Anhaltspunkten zu ermitteln.
Wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, so viele Leute, wie kriegt man die denn, kriegt man doch alle gar nicht in den Raum dann rein, oder?
Ja, da steht hier schon noch das Stichwort Logistik. Das ist natürlich auch ein Problem, was man dann als Leiter einer solchen Dienststelle hat. Wo kriege ich Arbeitsmaterialien her? Wo kriege ich die überhaupt runter? Wo kriege ich Schreibtische her? Wo kriege ich Autos her, damit die auch wirklich auch für die Ermittlung unterwegs sein können? Wie regle ich das mit den Kollegen, die von auswärts irgendwo kommen? Das sind alles so Aufgaben, die man dann hat, die eben nicht in der Form vorbereitet sind. Und wir hatten in Gifhorn natürlich auch keine gesonderten Räume für Sonderkommission, sondern mussten das alles aus dem Saft heraus machen. Die Gifhorner, die hier sind, wissen, dass wir mittlerweile ein neues Teilpolizeigebäude haben, einen Flügel neu. Heute sieht das alles ein bisschen besser aus. Damals waren wir wirklich räumlich sehr, sehr beengt. Und das war schon eine große Herausforderung. Aber nicht nur das. Auch überhaupt die Informations- und Kommunikationswege zu gestalten, waren damals ausgesprochen schwierig, weil es gab in Niedersachsen kein einheitliches Dokumentationsnetz, wie wir das nannten, sondern jeder hatte was Selbstgestricktes. Übrigens heute auf Bundesebene auch nach wie vor immer noch ein Problem. Computer zusammenzuschalten in einem LAN-Netzwerk, wir sind im Jahr 1999, war damals schon noch ein größeres Problem. Insbesondere, wenn es jetzt plötzlich darum ging, 30, 40 Computer zusammenzuschaffen, dass alle da aufeinander Zugriff hatten. Die war vorhin schon noch ein Techniker aus Wolfsburg, der uns damals mit unterstützt hat. Also das war schon ein Problem, was wir damals hatten, ne? Keine Frage. Da standen wir ziemlich in den Anfang, konnten auf ein System, was Oldenburger Kollegen mal erarbeitet hatten, Kollegen selbst erarbeitet hatten, zum Teil zurückgreifen. Aber das waren Probleme, die man heute in der Form glücklicherweise, hoffe ich zumindest, nicht mehr hat. Ja, und dann galt es natürlich, bestimmte Ermittlungsschwerpunkte festzulegen. Wo fangen wir überhaupt an? Was machen wir? Ich will mal versuchen, Ihnen das, und das ist so das, was Herr Raserhorn ja vorher auch sagte, unsere Arbeit so ein bisschen näher zu bringen. Natürlich, Identifizierung ist der wesentlichste Punkt bei einer Mordermittlung in dieser Form. Denn wenn ich nicht weiß, wer das Opfer ist, weiß ich nicht, wo sich das Opfer zuletzt aufgehalten hat, mit wem es Kontakt gehabt hat, wo ich überhaupt mit meinen Ermittlungen ansetzen will. Also Hauptschwerpunkt Identifizierung. Zweiter Schwerpunkt, und ich komme darauf nochmal im Einzelnen kurz zurück mit ein paar Bildern, Gelände absuchen. Sie haben das kurz gesehen und Sie werden es gleich nochmal sehen, was für ein riesiges Gelände das war. Wir hatten nur den Torso. Wo waren die anderen Leichenteile? Wo war vielleicht irgendein Werkzeug? Wo waren sonstige Spuren, die der Täter vielleicht zurückgelassen hatte? All das war da zu klären. Zeugenermittlungen. Sie haben das kurz gesehen. Auf diesem Elbe-Seitenkanal ist oben ein Damm, der ist sogar befahrbar. Da fahren ganz viele Radfahrer mit ihren Hunden beispielsweise rum. Da gehen ganz, ganz viele Spaziergänger. Und die K117 wird insbesondere zu Schichtwechselzeiten ganz, ganz stark befahren und war es 1999. Da gab es noch kein Homeoffice vor allen Dingen auch. Das heißt, wir haben uns an die Straße gestellt, haben alle Autos angehalten und haben gefragt, ob denen irgendwas aufgefallen ist. Obwohl wir zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Zeitpunkt hatten, der vielleicht relevant war. Auch das hat sich erst in den nächsten Tagen alles ermittelt. Es haben Kollegen Tag und Nacht quasi auf dem Damm gestanden und haben Leute befragt, ob sie irgendwas gesehen haben in den letzten Tagen, um überhaupt irgendetwas zu kriegen, mit dem wir was anfangen konnten. Eine Öffentlichkeitsfahndung gab es natürlich auch, den öffentlichen Aufruf, dass sich Personen, die vielleicht irgendetwas Verdächtiges bemerkt hatten, melden sollten. Und auch da gab es etliche Hinweise. Tatzusammenhänge. Ich habe schon auf die beiden Fälle Stieler und Wachtel hingewiesen. Aber das ist nicht nur. Dann geht natürlich bundesweit in einem solchen Fall auch die Suche los. Wo gibt es vielleicht Fälle, die vergleichbar sind? Oder wo gab es Fälle, die vergleichbar sind, wo Täter ermittelt wurden und vielleicht wieder in Haft sind. Also auch da recherchiert man und versucht, irgendetwas zu kriegen. Und dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist die Tatzeitermittlung oder in unserem Fall zunächst erstmal die Einwurfzeitermittlung. Wann ist dieser Torso in den Kanal eingebracht worden? Gibt es irgendwelche Ansatzpunkte, die uns dazu bringen, dass wir das eingrenzen können? Denn wenn wir einen Verdächtigen im weitesten Sinne überprüfen wollen, wollen wir eine Alibi-Überprüfung machen. Und dafür brauchen wir aber irgendeinen Zeitraum. Man kann nicht einen Zeitraum von 3 Wochen oder sowas überprüfen. Das ist schwierig. Die Rechtsmediziner hatten uns dann in der Zwischenzeit gesagt, dass der Torso etwa 2 Tage im Kanal gelegen haben könnte. Das geht immer plus 2, minus 2 Tage. Und vermutlich auch schon, bevor er in den Kanal eingebracht wurde, getötet wurde. Also insofern spielte das schon eine große Rolle. Und um Ihnen dann noch mal ein bisschen polizeiliche Arbeit näher zu bringen, das Organigramm, was es damals gab, was wir aufgebaut haben, wie wir diese Ermittlungen strukturiert haben. Sie sehen hier also, EA heißt Einsatzabschnitte. Wir haben bestimmte Einsatzabschnitte gegründet. Das ist nicht unbedingt für eine Mordkommission so typisch, aber in diesem Fall war es eben so, weil wir vieles hatten. Da ist ganz wichtig auch der Einsatzabschnitt Grundsatz und Koordination. Aktenhaltung, Aktenauswertung, Spurendokumentation, Hinweisaufnahme, alles das spielt eine Rolle. Das sind alles die Dinge, die man im Fernsehen nicht sieht, wo dann aber schon 6, 7 Leute beschäftigt sind, die sich allein darum kümmern. Wobei Aktenhaltung und der Aktenaufbau bei einer Mordsache ist ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ich sage mal, die Akten, die wir nachher ins Gericht abgegeben haben, hatten etwa so die Ausmaße dieses kleinen Podestes hier. Dann der Einsatzabschnitt Ermittlungen, gegliedert wieder um einmal einen Unterabschnitt Identifizierung. Die haben sich also um die Identifizierung gekümmert. Ein Unterabschnitt Personen und Sachspuren. Wenn dann Hinweise auf bestimmte Personen kamen, die zu überprüfen waren, ist das dort alles gelandet. Hinweise auf Kraftfahrzeuge. Wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen bekommen. Da ist das und das Auto auf dem Parkplatz gewesen. Da ist das und das Auto auf dem Parkplatz gewesen. Der und der hat ein so komisches Auto, der fällt mir auf. Damit da ja nichts verloren geht, sind diese Hinweise auch alle in einem Bereich, nämlich in diesem Unterabschnitt, gebündelt worden. Unterabschnitt Modus Operandi, das ist das, was ich kurz vorweg schon zu den Tatzusammenhängen gesagt habe. Und dann kommt der große Unterabschnitt Tankumsee. Wer von Ihnen das Gelände kennt, weiß, dass es dort einen riesengroßen Campingplatz gibt, der auch von ganz vielen Dauercampern, wir sind im März, das heißt, da ist noch nicht unbedingt Campingsaison, von ganz vielen Dauercampern benutzt wird. Dauercamper insofern, dass es zu dem Zeitpunkt noch ganz viele Berliner waren. Das ist noch aus der alten Zeit, DDR-Zeit, waren viele Berliner, die dort einen Dauercampingplatz hatten und auch jetzt noch, 99, noch hatten. Da galt es also festzustellen, wer war denn in dieser Zeit alles da? Da gibt es die Ferienhäuser am Tankumsee, da gibt es das Hotel. Welche Hotelgäste waren in den Zeiten da, um festzustellen, wer war es, die zur Überprüfung? Haben wir da vielleicht irgendwelche Verdächtigen dabei? Also Sie können sich vorstellen, dass das ein Wahnsinnsaufwand war. Aber genauso aufwendig war dieser Bereich, nämlich einmal um den Fundort die Suchmaßnahmen, da komme ich gleich nochmal drauf. Natürlich haben wir sofort auch Taucher in den Kanal geschickt. Das war besonders schwierig. Ich sagte, 50 Meter breit, 5 Meter tief, Sicht 5 Zentimeter. Das heißt, die haben nichts gesehen unter Wasser, die mussten alles abtasten. Das war eine ausgesprochen schwierige Aufgabe und wir sind im März, die Wassertemperatur war immer knapp über 0 Grad. Also die konnten auch nicht so lange drin waren. Das ist ein Schifffahrtsweg, da fahren Schiffe vorbei. Also galt es in den Schleusen festzustellen, welche Schiffe sind denn hier in den letzten Tagen, Wochen vorbeigefahren und welche Besatzung war auf diesen Schiffen? Und gibt es da vielleicht einen dabei, der schon mal entsprechend in Erscheinung getreten ist, dass wir uns den näher angucken mussten? Also Sie können sich vorstellen, dass auch hier einiges an Personen, an Material und sonst was gelaufen ist. Und dann kommt dieser Bereich unserer Kriminaltechnik, Kriminalwissenschaft, CSI. Wir nennen uns nicht so. Und einer, der das da federführend gemacht hat, ist heute Abend auch hier, Ralf Mischke, der diesen Bereich damals mit betreut hat. Also das war auch ein ganz, ganz wesentlicher Auftrag, insbesondere der hier. Spurenauswertung, Spurensicherung. Wir haben natürlich bei der Geländeabsuchung jede Menge Materialien gefunden und wussten nicht, sind die tatrelevant oder nicht. Wenn da irgendeine Flasche liegt, wenn da irgendein Taschentuch liegt, wenn da irgendein Müllsack liegt, hat der was mit der Tat zu tun oder nicht? Also wurden diese Gegenstände zunächst mal spurenschonend sichergestellt, dokumentiert, wo das Ganze gefunden wurde. Dann wurde da eine Spurensuche dran gemacht. Teilweise wurden sie eingelagert an Asservate in der Asservatenstelle. Und dann galt es zu klären, können wir damit etwas anfangen? Und das war eben Aufgabe hier, den Kontakt auch mit Sachverständigen zu halten und festzustellen, was können wir mit diesen einzelnen Teilen, die wir dort alle gefunden haben, anfangen.
Machen Sie mal kurz Stopp.
Ja.
Das ist übrigens ein Originaldokument. Hat mir Herr Schmidt verraten, hier ist ein Kaffeefleck.
Ja.
Das ist abfotografiert.
Ich hatte das noch in meinen Unterlagen und habe es also nochmal fotografiert bzw. eingescannt, aber es hat ein bisschen gelitten. Ist auch 25 Jahre her. Also insofern, das ist wirklich nur mal für Sie, dass Sie sehen, das geht eben nicht mit zwei Mann, die da im Krimi irgendetwas machen, sondern das ist immer ein größeres Team, was dort arbeitet. Und dazu gehört auch ein bisschen Gehirnschmalz, den man verwenden muss, um festzustellen, wo kann ich denn überall ansetzen, wo finde ich denn vielleicht Ansätze? Ja, was waren die nächsten Schritte, die wir dann unternommen haben, neben diesen? Und diese Sachen, die ich da eben gezeigt habe, die liefen natürlich alle parallel. Das lief wirklich alles. Wir sind jetzt immer noch hier im Bereich 5. März, 3. März gefunden, 4. März Polizei, 5. März, da sind wir immer noch, wo dann auch die Geländeabsuche ging. Das lief alles parallel, musste alles sehr, sehr schnell gehen. Wir haben zusammengesessen, insbesondere mit den Rechtsmedizinern und natürlich auch mit unseren Profilern, die es damals noch nicht gab. Ich habe Kontakt gehabt zu den Kollegen des BKAs, die waren damals gerade dabei, eine Profiling-Abteilung oder besser gesagt Opferfallanalyse-Abteilung aufzubauen. In Niedersachsen gab es noch keine. Die uns natürlich gesagt haben, solange wir kein Opfer haben und nichts über das Opfer wissen und solange wir keinen Tatort haben, können wir euch auch nichts zum möglichen Täter sagen. Wir meinten aber schon, dass wir aufgrund der speziellen Zerstückelung der Leiche bestimmte Ansatzpunkte hatten und haben die mit den Medizinern, vor allen Dingen mit den Rechtsmedizinern erörtert. Deshalb vielleicht noch mal ganz kurz dazu, und ich will nicht ganz so viel dazu sagen, weil so ein bisschen muss ich, glaube ich, nicht ganz detailliert darstellen, was der Täter alles gemacht hat. Aber beispielsweise mal den Kopf abzutrennen ist nicht so ganz einfach, wenn man das nur mit einem Messer machen will, sondern der Kopf sitzt an der Halswirbelsäule und die Halswirbelsäule ist so, wenn man will, wellenförmig. Und da hat er sehr feingliedrig dran langgeschnitten und hat fast keinen Wirbel verletzt mit seinem Messer, sondern hat so fachgerecht, wie die Rechtsmediziner sagen, den Kopf abgetrennt. Und ähnlich hat er es eben auch mit den Gliedmaßen gemacht. Und insbesondere, was die Rechtsmediziner auch sagten, war die Eröffnung des Brustraumes, so wie man das bei einer großen Herzoperation macht. Und hat dabei auch die Organe dann entsprechend entnommen, sodass von da die Mutmaßung kam, das kann eigentlich nur ein Mediziner sein, sogar noch ein bisschen mehr, nicht ein normaler Mediziner, sondern eher in den Bereich Chirurgie, Pathologie gehend, der müsste schon Kenntnisse im Zerteilen von Leichen haben. Aus kriminalistischer Sicht haben wir natürlich gesagt, wer so eine Tat begeht, muss eigentlich schon Gewalterfahrung haben. Das mache ich nicht, wenn ich überhaupt nichts habe. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der schon mal polizeilich in Erscheinung getreten ist, der wahrscheinlich auch vorbestraft ist und eben Gewalterfahrung hatte. Wir haben nicht nur den Mediziner einbestraft, sondern wir haben auch Metzger und Jäger, die eben auch Zerteilen von Tieren können. Die haben wir mit einbezogen und haben gesagt, also aus unserer Sicht muss auch das wohl sein. Insofern waren das dann so Dinge, die wir machten. Zurück zum Thema Gelände absuchen. Hier sehen Sie mal, was damals also tatsächlich also gelaufen ist. Wir hatten teilweise bis zu 400 Kollegen im Einsatz, die rechts und links des Kanales alles abgesucht haben.
Warum sie die denn herbekommen?
Ja, das war eine gute Frage. War natürlich nicht einfach, haben wir nicht in Gifhorn. Aber wir haben Gott sei Dank die Bereitschaftspolizei in Braunschweig und Hannover, die uns da sofort immer unterstützt haben. Aber auch das sind formelle Anforderungswege, die muss man erstmal anfordern. Ging aber in diesem Fall wirklich alles sehr, sehr problemlos und sehr, sehr schnell. Wir haben die wirklich auch schon am 5.3., also 4.3., wie gesagt, gefunden. Am 5.3. hatten wir diese Kräfte auch schon mit vor Ort, auch mehrere Tage lang. Natürlich auch ein Hubschrauber, der von oben mitgeguckt hat. Drohnen hatten wir damals noch nicht. Und natürlich auch Taucher, die in dem Bereich, wo der Leichnam, wo der Torso gefunden wurde, rechts und links getaucht haben, aber noch nicht in dem Maß, wie wir das später noch gemacht haben. Nochmal vielleicht zum Gelände. Hier können Sie sehen, wie das ist. Und auf dem anderen Foto konnten Sie es vorhin auch sehen. Hier ist zum Beispiel ein Parkplatz. Hier ist wieder die K117, also hier. Hier ist ein Parkplatz, der eine große Rolle spielen sollte. Hier sind nämlich Müllbehälter. Und in diesen Müllbehältern haben wir bei der Absuche Tüten gefunden. Mülltüten, die eine große Rolle spielen sollten. Die Kollegen haben also die Mülleimer leer gemacht in dem Bereich und haben insgesamt in dem Mülleimer 5 solcher Tüten gefunden. Wobei zweimal 2 Tüten waren ineinander gestülpt. Also das waren 4 Tüten, 2 ineinander gestülpt und eine einzelne Tüte. Daneben kriegten wir dann einen Hinweis von Zeugen, die auf dem Damm des Kanals spazieren gegangen sind, dass sie am Tag vorher, oder besser gesagt am 2.3. schon 2 Tüten aus dem Wasser gefischt hatten. Damit hatten wir insgesamt 7 solcher Tüten und an den Tüten waren Anhaftungen. Und sie wiesen die Besonderheit auf, dass sie hier oben verknotet waren, unten waren sie eingeschnitten und dann aufgerissen. Aber es war nichts drin. Also wer schmeißt solche Tüten weg und dann waren innen drin auch noch Anhaftungen. Also auch diese Tüten waren sehr spurenschonend sichergestellt worden. Und wir haben insbesondere die Anhaftung, die an den Tüten waren, gesichert und in die Rechtsmedizin gebracht. Weil wir wissen wollten, ist möglicherweise der Torso in diesen Tüten transportiert worden. Und siehe da, das Ergebnis kam Ein paar Tage später, am 8. März, tatsächlich fand sich an den Tüten, in den Tüten, DNA-Spuren vom Opfer. Damit waren wir also sicher, in diesen Tüten ist unser Opfer transportiert worden. Und damit spielt es natürlich eine große Rolle, welche Spuren haben wir denn sonst noch an den Tüten? Und denken Sie an diese Verknotung hier, die jemand gemacht hat. In diesen Knoten hat Ralf dann auch ein paar Spuren gefunden, nämlich DNA-Spuren haben wir dort gefunden. Wir haben andere Mikrospuren gefunden, wie beispielsweise Teppichfasern, die sich auch wiederum einen bestimmten Teppich hätten zuordnen lassen können. Wir haben diesen Tütenfund völlig geheim gehalten. Wir wollten nicht, dass die Presse etwas davon erfährt, weil das natürlich auch Täterwissen ist teilweise, wo er seine Tüten entlassen hat. Und es ist tatsächlich auch gelungen, trotz des großen, auch damals schon vorhandenen Medienrummels, der war und auch viele Kollegen, die wir mit dabei hatten, es ist uns gelungen, das geheim zu halten, weil wir wollten uns eine Möglichkeit nämlich offen halten, nämlich die Möglichkeit der Passstückuntersuchung. 7 Tüten, sagte ich. Die hatten auch unten eine Perforationskante. Das heißt, es gibt keine Rollen, auf denen 7 Tüten sind, sondern höchstens 5 oder 10. Und wir haben 7 Tüten. Das heißt, der Täter musste also noch im Besitz von weiteren Tüten sein, möglicherweise. Und man kann anhand der Abrisskanten unter Umständen genau feststellen, dass eine unserer Tüten zu denen passt, die wir vielleicht bei ihm noch hätten finden können. Deshalb haben wir diesen Fund völlig geheim gehalten. Zunächst, weil wir uns diese Chance nicht nehmen wollten. Und haben parallel angefangen festzustellen, wo gibt es denn solche Tüten, wo kann man solche Tüten denn kaufen? Denn sie waren deutlich größer als die normalen Mülltüten und auch deutlich fester als die normalen Mülltüten. Das hat uns letztlich dazu geführt, dass wir bis nach Australien telefoniert haben, weil unsere örtlichen oder beziehungsweise die deutschen Hersteller gesagt haben, völlig unübliches Maß, völlig unübliche Stärke, muss entweder eine Spezialanfertigung sein und wenn, kommt sie vielleicht daher. Wir können uns vorstellen, das war auch eine Aussage, dass sie beispielsweise von Krankenhäusern gesondert bestellt und geliefert worden sind. Das passte natürlich zu unserem Profil möglicher Mediziner als Täter. Also da waren wir ganz hellhörig, aber wir sind nicht weitergekommen, wer tatsächlich in Deutschland solche Tüten herstellt oder wie gesagt auch in Australien solche Tüten herstellt. Parallel liefen diese Ermittlungen weiter. Das will ich nur mal zwischendurch einstellen, dass wir uns natürlich nicht nur auf eine Sache dann gestürzt haben, wo wir jetzt wussten, die Tüten, sondern es liefen diese Sachen weiter. Abgleich von vermissten Fällen. Es gibt bundesweit eine entsprechende Datei, Fermi U-Tod, vermisste und unbekannte Tote. Da wird dran gespeichert. Ich spare mir das jetzt mal im Detail, weil wir sonst wirklich so weit kamen. Es gab auch jede Menge Hinweise auf Personen von der Kraft und wir haben auch viel im Bereich der Alibi-Überprüfung gemacht. Das nur mal. Das ist so die Beschäftigung gewesen in diesen Tagen, bis dann die Nachricht kam, dass in diesen Tüten transportiert wurde. Wir haben uns dann am 10. März entschlossen, das Ganze öffentlich zu machen mit den Tüten, weil wir einfach mit der Zeit nicht weitergekommen sind. Wir haben parallel dazu zwischenzeitlich Ermittlungen geführt, wann die Tüten denn dort eingebracht worden sein könnten in die Mülleimer, weil das war für unsere Alibi-Überprüfung immer von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich war am 1. März, und ich sage jetzt nochmal wieder, 3. März ist der Torso gefunden worden, am 1. März hat die Müllabfuhr um 9.30 Uhr die Mülleimer dort leer gemacht. Das heißt, sie mussten nach dem 1. März 9.30 Uhr eingebracht worden. Es gab eine Zeugin, die sich zwischenzeitlich gemeldet hatte, die am 2. März nachmittags den Fleischklumpen schon im Kanal hat schwimmen gesehen. Das heißt, wir hatten jetzt eine Zeit, 1. März nach 9.30 Uhr bis 2. März nachmittags. Da wir davon ausgehen, dass der Täter nicht unbedingt tagsüber die Leiche entsorgt hatte, war für uns die Nacht vom 1. auf den 2. März von entscheidender Bedeutung. Wie gesagt, wir haben dann versucht, mit diesem Öffentlichkeitsfoto, Ralf, du erkennst dich vielleicht noch, mit dieser Öffentlichkeitsfahndung dann am Nachmittag des, das war glaube ich am Nachmittag des 9., weiß ich aber nicht mehr genau, ist egal, kann auch der 10. gewesen sein, haben wir eine Pressekonferenz gemacht, hatten dann auch neben Print auch die Fernsehmedien insbesondere dabei und die haben das auch in den Nachrichtensendungen so um der 17 Uhr Zeit oder sowas in den Regionalsendungen ausgestrahlt und etwa eine Viertelstunde nach der Ausstrahlung kriegten wir einen Anruf, die Tüten, die ihr sucht, Die gibt es auch im Realmarkt in Gifhorn zu kaufen. Bautz, wir haben jetzt uns viel davon versprochen, dass es eine ganz besondere Tüte sein könnte und, und. Also war diese Spur Massenprodukt, war diese Spur Tüten für uns quasi auch wieder fast auf Null zurück. Aber nur fast auf Null. Halt. Ich wollte hierzu noch was sagen. Fast auf Null, weil wir uns überlegt haben, wenn es die da schon im Realmarkt gibt, gibt es die auch noch in anderen Märkten, dann gucken wir doch mal im Realmarkt, ob jemand in dieser Zeit, wir wussten jetzt, es muss dann vor dem 1.3. gewesen sein oder am 1. oder andersrum, am 1.3. nach 0. Vielleicht hat jemand ja da Tüten gekauft, vielleicht finden wir da ja irgendwo einen Ansatzpunkt. Und tatsächlich hat unser Norbert, der dann auch seinen Spitznamen Tüten-Norbert weg hatte, viele Journale im Realmarkt in Gifhorn gewälzt und hat festgestellt, dass am 1.3. um 16.26 Uhr jemand ausschließlich 2 Rollen A5 dieser Tüten dort gekauft hat. Das sagt erstmal noch gar nichts. Aber es ist natürlich schon etwas ungewöhnlich in solch einem großen Markt, wenn jemand nur 2 Rollen solcher Tüten kauft und sonst nichts. Aber wir sind im Jahr 1999. Keine Kameraüberwachung. Keine EC-Kartenzahlung oder Kreditkartenzahlung oder sonst irgendwas, sondern ganz normal bar bezahlt und keinerlei Ansatzpunkte, wer dieser jemand war, der am 1.3. nachmittags dort diese Tüten gekauft hat. Aber es war zumindest für die weiteren Ermittlungen schon mal ein kleiner Hinweis.
Henrik. Ja, ich wollte nur, jetzt haben Sie schon zweimal gesagt, gezeigt, einen kleinen Warnhinweis, also das ist jetzt,
Mein Fehler.
Ja. Naja, aber vielleicht hilft das ja ein bisschen aufzulockern, wenn wir ein bisschen lachen. Ja.
Mal kurz. Aber ich denke, Sie kommen alle, um etwas über True Crime zu hören, da müssen Sie auch ein bisschen abgehärtet sein. Ja, das war wiederum ein entscheidender Schritt für uns, nämlich am Montag, dem 8. März, bei den Tauchaktionen, die weiter fortliefen, die jeden Tag waren die Taucher im Wasser, wurde ein Unterschenkel gefunden. Dieser Unterschenkel ging natürlich auch sofort nach Hannover in die Rechtsmedizin und ich blende ihn jetzt mal schnell weg, damit wir ihn nicht ganz so lange hatten. Ging sofort in die Rechtsmedizin und daraufhin haben die Rechtsmediziner ihre uns zunächst gegebene Alterseinschätzung korrigiert. Sie erinnern sich vielleicht 40 plus minus 10. Danach haben wir natürlich auch unsere Vermisstenfälle überprüft. Jetzt sagten sie, nee, da sind Altersflecken dran, dürfte so um die 60 Jahre alt gewesen sein, euer Torso, den er da hatte. Denn das war natürlich durch DNA-Untersuchung auch festgestellt worden, dass dieser Unterschenkel auch zu unserem Torso gehörte. Ja, und damit bekam ein Vermisstenfall, den wir zu dem Zeitpunkt auch schon auf dem Schirm hatten, aber nicht mit oberster Priorität auf dem Schirm hatten, ganz besondere Bedeutung. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 113 Vermisstenfälle überprüft. Von Gifhorn ausgehend natürlich immer spiralförmig, immer weiter weg und waren in ganz Deutschland unterwegs. Das war auch sehr schwierig, das vielleicht auch nur mal am Rande, jeweils abzugleichen, könnte die Vermisste unser Opfer zu sein, weil in vielen Fällen gab es keine DNA, die damals 1990 bei den Vermisstenfällen aufgenommen oder gespeichert wurde oder überhaupt irgendwelches Material sichergestellt wurde, um eine DNA-Überprüfung zu machen. Bildervergleich brachte natürlich nichts, also von daher war es auch ziemlich schwierig, das auszuwählen. Aber nach der Korrektur, wie gesagt, des Alters gab es dann schon hier einen Fall, der für uns ganz entscheidende Bedeutung bekam. Am 5.3. hatte nämlich in Celle ein Mann seine Ehefrau als vermisst gemeldet. 5.3. vermisst gemeldet. Beide waren gemeinsam am 28.2., also fast eine Woche vorher, an einem Sonntag in einer Gaststätte in Celle gewesen, hatten dort fröhlich gefeiert und getanzt und er hatte gegen 23 Uhr die Gaststätte verlassen und seine Frau, so zumindest die Aussagen der Leute in der Gaststätte, etwa eine halbe Stunde später, war aber nicht zu Hause angekommen. Er hat diese Vermisstenanzeige, wie gesagt, fast eine Woche später erstattet. Warum hat er das gemacht? Weil seine Frau sehr lebenslustig war. Er selbst war schwer krank, schwer krebskrank auch, dadurch auch behindert und hat ihr durchaus Freiheiten eingeräumt. Sie hatte auch einen Liebhaber und war auch sonst durchaus mal ein, zwei Nächte unterwegs ohne dass sie zu Hause Bescheid gesagt hatte. Also von daher war er der Meinung auch gewesen, naja, meine Frau, die ist mal wieder auf Switch, ist mal wieder auf Turn und hat erst fast eine Woche später die Vermisstenanzeige erstattet. Aber jetzt kriegte der Fall natürlich für uns schon Bedeutung. Die Zeller-Kollegen haben schon ermittelt und wir sind an dem 5.3. auch schon noch in der Gaststätte Paris-Dakar, hieß die übrigens, in Celle gewesen und haben erste Ermittlungen angestellt. Da war es dann auch wieder so, naja, wahrscheinlich wird sie schon eher noch unterwegs sein. Aber sicherheitshalber sind die Kollegen in der Wohnung gewesen und haben dort eine Flasche Mineralwasser, die auf dem Nachttisch stand, der Frau sichergestellt, an dieser Flasche DNA-Spuren gesichert, dazu auch noch einen Kamm und so ein paar weitere Kleinigkeiten. Und diese Sachen wurden zur Rechtsmedizin nach Hannover gebracht. Am 11.3., also wiederum zwei Tage später, um 22.30 Uhr übrigens, das war auch normal. Der Rechtsmediziner ruft dann um 22.30 Uhr noch auf der Dienststelle an. Ich habe da, weiß ich noch ganz genau, mit Petra, unserer Aktenhalterin, gesessen und da kam um 22.30 Uhr der Anruf, Herr Schmidt, die Vermisste aus Celle ist euer Torso. Das war schön. Damit hatten wir ein paar neue Ansatzpunkte.
Das waren ja durchaus lange Tage, so hört sich das an.
Es waren lange Tage, sie waren wirklich, es tauchte ja vorhin in einem Bericht auch mal auf, also es ist durchaus normal, dass man in solch einer Ermittlung 18 Stunden, 20 Stunden unterwegs ist. Manchmal hat meine Frau sich gewundert, dass ich morgens im Badezimmer war, weil sie gar nicht mitgekriegt hatte, dass ich da war. Da habe ich gesagt, nee, ich bin auch gar nicht da gewesen, ich steige nur mal schnell unter die Dusche und bin dann gleich wieder weg.
Bleibt bei diesen Ermittlungen, Sie haben das jetzt ja alles dargestellt, jetzt haben wir endlich das Opfer, bleibt denn da eigentlich mal Zeit, drüber nachzudenken, ja, was ist mit diesem Menschen eigentlich passiert? Also dieses Nachdenken, was dieses Opfer möglicherweise bei der Tat durchgemacht haben könnte, oder funktioniert man da einfach, sage ich mal, wie der Jäger, der seine Beute dann im Visier hat?
Nein, das kommt sehr wohl. Ich habe vorhin nicht so viel über Kommunikation gesagt und wie wir es machen. Wir machen natürlich in solch einer Kommission jeden Morgen eine Frühbesprechung, wo alles auf den Tisch gelegt wird, was man hat, wo auch alle Mitglieder der Mordkommission dran teilnehmen. Und am Abend nochmal wieder, damit jeder einen Stand hat. Und genau diese Dinge werden da eigentlich dann auch erörtert, das wird auch ausgelegt. Was hat der eigentlich mit diesem Opfer gemacht? Was musste die arme Frau denn auch leiden? Und was ist das für ein Mensch? Wie kann man nur eine Leiche so zerstückeln, zerteilen? Also diese Dinge spielen sehr wohl eine Rolle. Allerdings, das muss ich auch sagen, es ist schon so, dass man das in den Hintergrund drängt und in dem Moment die Ermittlungen und insbesondere der Druck, wir müssen ihn kriegen, wir müssen ihn möglichst schnell kriegen, damit es zu keiner weiteren Tat kommt. Dieser Druck ist immer da.
Können Sie mal einen Einblick geben, wie viel Rückmeldungen es aus der Bevölkerung gab und wie viel davon ja, wertvoll waren und wie viel davon Irrläufer oder vielleicht sogar falsche Tippgeber?
Also es gab eine Menge und ich werde nicht sagen, wie viel davon nichts taugten, weil wir brauchen diese Hinweise. Und wenn 100 Hinweise dabei sind, die uns nicht weiterführen, kann aber der eine entscheidende Hinweis auch unter diesen Hunderten sein. Deshalb für mich auch nur an Sie wirklich die Aufforderung, wenn es in irgendeinem Verbrechensfall so ist, dass Sie irgendetwas sagen können, wenden Sie sich an die Polizei, es kann noch so viel dummes Zeug sein. Wir nehmen diese Dinge ernst, wir nehmen sie auf, priorisieren natürlich auch bei den Ermittlungen, ist das etwas, was uns weiterbringen kann oder nicht. Aber man weiß im Vorfeld nie, was einen weiterbringen kann. Wie wichtig es zum Beispiel war, diese Frau, die sich meldet, dass sie die Tüten schon aus dem Wasser gezogen hat. Das war für die Zeitkomponente ganz enorm wichtig. Und das habe ich bei anderen Mordsachen auch gehabt. Das sind wirklich manchmal Kleinigkeiten, die im Moment nicht unbedingt wesentlich erscheinen, sich aber im Nachhinein doch immer als wirklich wichtig herausstellen.
Das vielleicht noch als letzte Frage. Wie verarbeitet man das alles in so einem Team? Sag ich mal, diese ganze Information, heute könnte man das wahrscheinlich alles, packt man das in die KI hinten rein und vorne kommt irgendwas raus. Aber wie muss ich mir das damals vorstellen?
Ja, Informationsverarbeitung ist natürlich damals ein großes Thema gewesen. Wir standen am Anfang auch von sogenannter Spurendokumentation auf Computerbasis. Aber das war wirklich noch in den Anfängen. Wir haben viel mit Karteikarten gearbeitet und schlicht und einfach auch mit dem Kopf gearbeitet, indem vieles einfach im Kopf vorhanden sein musste und man musste sich daran erinnern. Das ist einfach so, dass man, Mensch, da war doch das und das, da war doch das und das. Aber es hat natürlich auch Indexkarten gegeben. Und es gab, wie gesagt, nochmal so zum Leitungsteam da, tauchte vorhin auf der Folie ganz kurz auf. Wir haben im Carré gesessen mit 4 Leuten. Hinweisaufnahme saß ein Stück davon. Dann kamen die Hinweise, die kurz aufgenommen worden waren, landeten erst bei der Aktenhalterin. Die musste die ganz kurz nehmen, damit das ja registriert ist, damit es nicht verloren ging. Dann ging es zum Hauptsachbearbeiter, dann ging es zu einem weiteren Kollegen und dann ging es zu mir. Und da wurden sie priorisiert und wurden dann zugeteilt in die Abteilung, in die Abteilung, in die Abteilung zur Bearbeitung. Das kennen Sie vielleicht aus der Wirtschaft ähnlich. Da gibt es dann eben Abteilungen. Bei uns hieß das Einsatzabschnitte oder Untereinsatzabschnitte. Aber das war ganz wichtig, dass ja nicht auch nur der kleinste Hinweis verloren geht, sondern in irgendeiner Form dokumentiert wird und in den Köpfen festhing. Und dann auch wieder in den täglichen Besprechungen an die Mitarbeiter weitergegeben wurde. Wie ging es weiter? Ich habe ja schon gesagt, es war 22.30 Uhr, als die Mitteilung kam, dass unser Torso identifiziert ist, dass wir die Vermisstensache hatten. Und insofern ging es jetzt natürlich darum, um das Opfer herum Ermittlungen zu führen. Weil Tötungsdelikte sind nun mal sehr, sehr häufig Beziehungsdelikte. Und jetzt endlich hatten wir einen konkreten Anfasser, wo wir ansetzen konnten, nämlich bei unserem Opfer. Also galt es zunächst einmal, all das zu ermitteln, was über das Opfer für uns feststellbar war. Dazu gehörten natürlich einmal die Besucher der Gaststätte, wo sie sich zuletzt aufgehalten hatten. Ich sagte ja, es war ein Sonntag, 28. Februar 1999.
Ja, was war denn das für ein Paris-Dakar auf dem Sonntag? Was war das für ein Laden?
Paris-Dakar, ja, das ist gut. Es ist in einem Wohngebiet gewesen. Es war ja eine Kneipe. Ja, wie soll ich das Milieu beschreiben? Es ist sicherlich nicht unbedingt ein Sterne-Restaurant gewesen. Es war auch nicht eine Bar im üblichen Sinne, sondern es war wirklich mehr oder weniger eine Dorfkneipe, wo sich die Bewohner getroffen haben, auch viele Bewohner getroffen haben, die recht gern Alkohol zu sich genommen haben, manchmal auch zu viel Alkohol zu sich genommen haben. Also es war schon ein bisschen so im unteren sozialen Milieu, aber also nicht völlig, dass da nur Trinker oder was weiß ich rumliefen. Und das kann ich auch zu unserem Ehepaar sagen und zu unserem Opfer sagen. Die wohnten ganz normal in einem Siedlungshaus, in einem Einfamilien-Siedlungshaus, waren, wie gesagt, 59 Jahre alt. Der Ehemann war ähnlich im Alter, war schwer krank und führten ein relativ normales Leben. Die Frau war halt recht lebenslustig und ist ab und zu unterwegs gewesen und hat dann auch gefeiert. Sie sind an diesem Tag um 15 Uhr gemeinsam in die Gaststätte gegangen, haben dort mit etwa 10, 15 Leuten, das wechselte auch ein bisschen hin und her, eben gefeiert, getrunken, haben auch aus der Musikbox Musik gemacht und haben getanzt dabei auch. Und das ging da so ein bisschen hin und her und alle waren gut zufrieden und freuten sich des Lebens an einem Sonntag. Aber das war natürlich nicht unser einziger Ansatzpunkt, sondern wie gesagt, es gab einen Liebhaber. Es gab natürlich auch noch weitere Kontakte, die dieses Ehepaar hatten. Und die alle sind jetzt befragt worden in einer Phase. Das heißt, wir sind an dem Morgen oder andersrum, als die Kollegen zum Dienst kamen, am Freitag, dem 12. März, 22.30 Uhr, am Abend vorher war die Mitteilung gekommen, waren die Aufgaben völlig neu verteilt. Etwa 20 Kollegen sind an diesem Morgen dann nach Celle gefahren, um dort die weiteren Ermittlungen zu führen. Ich habe an dem Morgen noch mit dem damaligen Kripo-Chef aus Celle gesprochen und haben gesagt, wir fallen jetzt gleich bei euch ein. Der hat mir seine Mitarbeiter des ersten Fachkommissariates auch noch mal um die 10 Leute unterstellt, hat gesagt, die kriegst du mit dazu und seht zu, wir lassen das erstmal bei euch, wenn auch vielleicht der Ansatzpunkt eigentlich in Celle ist, macht erstmal. Und dann haben wir dort losgelegt und haben eben angefangen, bei den Gaststättenbesuchern zum Beispiel die Alibis zu überprüfen. Wer hat sich da aufgehalten? Da hatten die Zeller Kollegen im Rahmen des Vermisstenvorganges auch durchaus schon Vorarbeit geleistet und hatten dort auch schon Feststellungen getroffen. Aber wir sind jetzt natürlich ins Detail gegangen, weil wir jetzt wussten, mit wem wir es zu tun. Und dabei kam dann unter anderem eine Zeugenaussage, dass eine Frau, die auch Gast war an dem Tag, uns mitteilte, ja, an dem Tag ist mir eigentlich nichts aufgefallen, aber hinterher hat einer der Gaststättenbesucher immer wieder gesagt, naja, ihr wisst doch, ich bin doch noch hier gewesen, als sie schon gegangen ist. Stellte sich nämlich bei den Ermittlungen heraus, der Ehemann unseres Opfers ist gegen 23 Uhr aus der Gaststätte gegangen und sie etwa 30 Minuten später allein aus der Gaststätte gegangen. Es blieben noch etwa 8 Leute zu diesem Zeitpunkt in der Gaststätte. Und von daher war natürlich jetzt die Frage, haben wir es wirklich mit dem Gaststättenbesucher oder hat sie draußen jemand getroffen? Ihr Wohnhaus war nur etwa 300 Meter Fußweg von der Gaststätte entfernt. 30 Minuten nach ihr hat keiner in den ersten 30 Minuten die Gaststätte verlassen. Also war die Wahrscheinlichkeit, dass einer aus der Gaststätte unser gesuchter Mann ist, eher gering. Weil sie ist alleine gegangen, sie hatte nur 300 Meter. Ist sie draußen noch auf irgendjemanden getroffen? Oder aber ist sie, wie ihr Ehemann auch ursprünglich vermutete, vielleicht noch irgendwo anders hingegangen, wollte noch um die Häuser ziehen, wollte noch zu irgendeinem anderen Bekannten? Das alles war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Gaststättenbesucher alle etwas näher unter die Lupe genommen. Und insbesondere nachdem es eine Zeugenaussage gab, da sagte nämlich eine Frau, der Olaf, der hat jetzt schon dreimal nachgefragt, wir wüssten doch alle ganz genau, dass er 30 Minuten noch im Lokal war, nachdem die Ruth, so hieß unser Opfer, das Lokal schon verlassen hatte. Das machte uns so ein bisschen stutzig. Wieso fragt er 30 Mal nach, wenn gleich alle Zeugen das auch bestätigt hatten? Die gaben sich gegenseitig quasi Alibis, dass sie alle noch in der Gaststätte waren, als Ruth die Gaststätte schon verlassen hatte. Dann haben wir uns mit ihm etwas näher beschäftigt. Und dann kam dieser Punkt Bedeutung, nämlich kriminalpolizeiliche Erkenntnisse. In Niedersachsen gibt es ein polizeiliches Auskunftssystem, POLAS nennen wir das in der Abkürzung, nicht verzeichnet. Es gibt Gott sei Dank auch noch ein bundespolizeiliches Auskunftssystem, INPOL. Und siehe da, da war noch eine erkennungsdienstliche Behandlung eines der Gaststättenbesucher hinterlegt. Aber nur eine ED-Behandlung. Das heißt, da sind Fingerabdrücke mal genommen worden und da sind mal Fotos genommen worden. Wir konnten über das BKA Gott sei Dank noch feststellen, denn in Niedersachsen waren alle Unterlagen vernichtet, dass dieser Mann 1981 wegen einer Vergewaltigung im Harz in Erscheinung getreten war. Über die Staatsanwaltschaft haben wir dann sehr schnell uns diese alte Akte besorgt und haben dabei feststellen können, dass der Olaf 1981 nach einem Disco-Besuch eine 17-Jährige brutalst vergewaltigt hatte. Er war vorher in der Disco bei ihr abgeblitzt, hatte sie dann auf dem Nachhauseweg, sie war mit dem Mofa unterwegs, abgewartet, hat ihr was vor das Mofa geschmissen, sodass sie zu Fall kam, hat sie in die Böschung gezogen, hat sie noch auf ein Feld gezogen und hat sie dort wirklich brutalst vergewaltigt, mit dem Holzstock niedergeschlagen zunächst auch, mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und sie hat mit viel Glück letztlich überlebt. Und hat ihn dann auch über einige Umwege identifizieren können. Und er ist wegen dieser Tat zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er war damals 21 Jahre alt. Das haben wir nur aus der Akte erfahren, weil Datenschutz hatte damals Vorrang. Es war alles gelöscht in Niedersachsen. Das machte jetzt unseren Mann natürlich doppelt interessant. Aber nichtsdestotrotz stand immer noch, er war ja noch in der Gaststätte, als sie die Gaststätte schon verlassen hatte. Also haben wir Umfeldermittlungen, übrigens nicht nur bei ihm, sondern auch bei den anderen angestellt. Gibt es irgendwelche Bezüge, beispielsweise zum Fundort des Torsos? Dabei haben wir dann festgestellt, und das alles noch verdeckt, ohne an ihn heranzutreten, wir haben seine Arbeitsstelle ermittelt und haben an der Arbeitsstelle ermittelt, er war zu dem Zeitpunkt als Lkw-Fahrer tätig, dass er in Celle bei einer Art Bauunternehmen tätig war und Material zu einem Bau nach Fallersleben brachte. Wenn sich die Karte von vorhin nochmal in Erinnerung rufen, dann führt die Strecke von Celle nach Fallersleben über die K117 direkt vorbei am oder unter dem Elbe-Seitenkanal durch in der Nähe, wo unser Torso gefunden wurde. Und dann kam noch ein Punkt dazu. Er hatte am 1.3. eine Fahrt von Fallersleben nach Gifhorn zum Hagebaumarkt. Wer den Hagebaumarkt in Gifhorn kennt, weiß, dass genau gegenüber der Realmarkt ist, in dem möglicherweise unsere Tüten gekauft worden waren. Und zwar auch am 1.3. um 16.26 Uhr. Etwa zu der Zeit, wo er Material genau gegenüber abgeliefert hatte. Jetzt kommt Bauchgefühl. Haben wir gedacht, das ist eine gute Spur, das ist eine heiße Spur, dann sind wir in diesem Moment an ihn herangetreten. Das heißt, Kollegen haben ihn auf seiner Arbeitsstelle aufgesucht. Wir schreiben jetzt Freitag, den 12. März. Das ist also immer noch am 11. März die Identifizierung, quasi der erste Tag nach der Identifizierung, und haben ihn gegen 15.30 Uhr an der Arbeitsstelle aufgesucht und zu uns zur Dienststelle gebracht.
Wie hat er sich denn verhalten dabei?
Wir mussten ihm natürlich erläutern und haben ihm auch erläutert, warum und weshalb wir ihn mitgenommen haben und überprüfen wollten. Und er hat gesagt, ja, ich habe mit der Sache nichts zu tun, ich habe da ja von gehört. Und ja, natürlich habe ich die Route, die habe ich da getroffen an dem Abend, aber ich bin noch in der Gaststätte gewesen und da gibt es ja auch Zeugen für. Er war kooperativ, er war relativ ruhig und gefasst, zumindest wirkte er so in seinem ersten Ansprechen. Wir haben ihn dann natürlich auch erläutert, dass wir ihn jetzt erstmal körperlich untersuchen werden, um vielleicht irgendwelche Spuren an ihm zu finden, auch wieder neu erkennungsdienstlich behandeln würden und. Und hat gesagt, alles klar, könnt ihr machen. Das hat er alles mit sich machen lassen und hat aber bestritten, irgendetwas mit dem Torso zu tun zu haben. Parallel haben wir aber auch seine Wohnung in Celle durchsucht. Und er wohnt auch nicht weit weg von dieser besagten Gaststätte Paris-Dakar. Und dann wurde es ganz heiß. Beim ersten Besuch in der Wohnung haben die Kollegen schon festgestellt, dort lag ein Couchtisch, die Marmorplatte lag zerbrochen auf dem Boden. Und im Bereich des Bettes waren blutverdächtige Spuren. Da war offensichtlich auch versucht worden, Spuren zu verwischen. Auch an der Wand hinter dem Bett und auch im Bereich der Badewanne. Damit bekam die Geschichte noch mehr Gewicht. Und noch mehr Gewicht bekam sie, als wir die Verpackung von genau solchen Mülltüten fanden, die wir gesucht haben. Allerdings nur die Verpackung, nicht die drei fehlenden Tüten, aber immerhin. Das reichte jetzt, um ihm die vorläufige Festnahme zu eröffnen, um ihm zu sagen, du bist unser Verdächtiger, wir haben dich im Verdacht, etwas mit der Geschichte zu tun zu haben. Und darauf hat er noch im Laufe der Nacht auch ein erstes Teilgeständnis, so will ich das mal nennen, abgelegt.
Wurden auch Messer entdeckt in der Wohnung?
Ah, wir haben jede Menge Messer entdeckt. Guter Einwand. Auch das war im Übrigen noch im Vorfeld ermittelt worden und festgestellt worden. Der junge Mann hatte ja 1981, wie gesagt, die Vergewaltigung begangen. 5 Jahre Freiheitsstrafe und hat diese Freiheitsstrafe auch abbrummen müssen. Geht auch übrigens nicht anders. Nur Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren können zur Bewährung ausgesetzt werden. Und was haben wir festgestellt über seinen beruflichen Werdegang? Er hat Metzger vorher gelernt und im Knast hat er noch eine Kochlehre gemacht und auch erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, Metzger für das Grobe, Koch für das Filigrane. Wir hatten also auch jemanden, der zu unserem Profil passte. Das war auch schon bekannt, als wir ihn aufgesucht haben. Also von daher war eine ganze Menge da und das führte letztlich auch dazu, dass wir ihm deutlich machen könnten, wir haben Spuren in deiner Wohnung gefunden, wir haben die Tütenverpackung gefunden und anhand der Spuren, der Blutspuren, werden wir sicherlich feststellen können, wenn es denn so ist, dass dieses DNA zu unserem Opfer gehört. Und das hat letztlich dazu geführt, dass er, wie gesagt, ein Teilgeständnis ablegte. Warum Teilgeständnis? Er sagte aus, er habe die Ruth an dem Abend in der Gaststätte kennengelernt. Man hätte zusammen getanzt, auch was zusammen getrunken. Und er hätte nach ihr die Gaststätte verlassen, sei aber draußen mit ihr zusammengetroffen. Und sie hätte ihn angesprochen, ob man nicht noch gemeinsam was trinken, was unternehmen wolle. Und hat er gesagt, ja, können wir bei mir machen, ich habe noch was zu trinken da. Und ist dann gemeinsam mit ihr in seine Wohnung gegangen. Dort hätten sie angeblich noch Whisky getrunken. Er habe auch noch auf der Toilette einen Joint geraucht, weil er sich in Stimmung bringen wollte. Und dann sei es zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen, auch einvernehmlich zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen. Man sei gemeinsam beim Tanzen etwas aufgrund des Alkohols in Stolpern gekommen, auf den Tisch gefallen. Dabei sei der Tisch kaputt gegangen. Und dann sei man aber doch noch ins Bett gegangen und habe gemeinsam Geschlechtsverkehr gehabt. Und während des Geschlechtsverkehrs habe sie von ihm verlangt, mach doch ein bisschen doller, mach doch ein bisschen fester und mach mal und drück mal hier und mach mal da. Und plötzlich hätte sie gezuckt und sei tot gewesen. Das war so in kurzen Worten seine Aussage. Das müssen wir erstmal, sag mal, sacken lassen und müssen auch erstmal gucken, stimmt das? Ist das richtig? Können wir das durch objektive Beweismittel, wie wir das nennen, belegen oder können wir es widerlegen? Und deshalb habe ich am nächsten Tag auch, da werden Sie vielleicht noch kurz drauf kommen, einen bestimmten Spruch gemacht. Aber vorweg vielleicht noch, wir haben, oder andersrum, er hat uns dann in der Nacht auch noch zu weiteren Leichenteilen geführt. Er hat nämlich gesagt, wo er versucht hat, die Leiche zunächst mal zu vergraben. Auch so die Aussage, warum eigentlich diese Zerteilung der Leiche, warum haben Sie dann nicht die Polizei angerufen oder einen Arzt angerufen, wenn Sie das Gefühl hatten? Naja, bei meiner Vorgeschichte und meiner Vorbelastung habe ich gedacht, das glaubt mir sowieso kein Mensch. Und bin dann erstmal am nächsten Morgen, sie lag bei mir im Bett, aber da hat sie alles dreckig gemacht und deshalb habe ich sie in die Badewanne geschleppt. Und am nächsten Morgen bin ich zur Arbeit gefahren und habe die ganze Zeit überlegt, ja, wie kannst du nur die Leiche loswerden und das geht ja nicht und wie mache ich das nur? Und dabei ist mir unter anderem dann ins Gedächtnis gekommen, in Peine. Da gab es ja so zwei Fälle, wo jemand Leichen zerteilt hatte und beide Fälle sind noch ungeklärt. Dann kann ich das ja dem Täter mit in die Schuhe schieben und zerteile meine Leiche. Gesagt, getan. Wie gesagt, er ist Schlachter und Koch gewesen und hat auch entsprechende Messer. Er hat nämlich wirklich ein ganzes Arsenal gehabt, unter anderem einen Koffer, in dem 5 große Messer waren. Hat er dann in der Badewanne die Leiche zerteilt. Zunächst mal Arme und Beine und die jeweils in Plastiktüten gepackt. Der Torso war ihm dann immer noch zu schwer. Daraufhin hätte er den Kopf abgetrennt. Der war ihm dann immer noch zu schwer. Daraufhin hätte er dann die Haut mit Fettschichten und sonst was abgezogen und alles eben in Tüten verpackt. Und hat sich dann überlegt, dass er am nächsten Tag diese Sachen dann mitnimmt zur Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit eben entsorgt. Wo haben wir diese Leichenteile gefunden? Das ist auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 188 bei Meinersen-Ahnsen gewesen. Wenn sich die anderen Dinge nochmal wieder so in Erinnerung rufen, Peine, Hannover, Uelzen, also alles wieder nach wie vor in einem engen Zusammenhang. Hier ist dieser Parkplatz und da ist er hier ein paar Meter reingegangen in das Wäldchen und hat dort sehr oberflächlich Oberschenkel, Unterschenkel und sonst was vergraben, denn es war sehr schwer, es war ein bisschen gefrorener Boden, der ist dort auch sehr verwurzelt. Das heißt, der hat nur etwa 30 Zentimeter tief gegraben, sodass wir dort die Leichenteile relativ schnell gefunden haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann fast alles, es fehlten noch ein paar Kleinteile bis auf den Kopf, den haben wir da nämlich nicht gefunden. Er hat behauptet, den Kopf hätte er im Kanal auch entsorgt. Das war so der Stand, den wir hatten. Und am nächsten Tag auch der Presse gegenüber verkünden durften, wir haben den Verantwortlichen für den Tod unseres Torso-Opfers gefunden.
Ja, und Sie hatten es ja schon gesagt, und da oben steht es auch, ein Zitat in dem Zusammenhang. Jetzt könnte man ja denken, ja, jetzt hat man ihn, Fall geklärt, und Sie sagen, nee, jetzt geht die Arbeit erst richtig an.
Genau, das ist so. Man denkt ja immer vielfach, wenn ein Täter gefasst ist, damit ist es für uns erledigt, dann ist die Tat geklärt und das war's. Nein, das ist bei weitem nicht so, sondern jetzt gilt es wirklich, auch alle Details der Tat zu klären. Was hat sich dort genau abgespielt? Insbesondere auch unter dem Aspekt einer rechtlichen Beurteilung. Denn wir müssen durch unsere Ermittlungen das Gericht in die Lage versetzen, zu beurteilen, womit habe ich es denn hier zu tun? Wie gesagt, er behauptet ein Unfallgeschehen, also fahrlässige Tötung, wird bestraft mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, von 0 bis zu 5 Jahren. Oder vielleicht mit dem Totschlag, der wird bestraft von 5 Jahren bis 15. In Ausnahmefällen ist auch lebenslänglich beim Totschlag möglich. Oder habe ich es mit einem minderschweren Fall des Totschlags, der wird nur mit mindestens 2 Jahren bestraft. Oder habe ich es mit Mord zu tun? Mord wird immer mit lebenslänglich bestraft, wenn es nicht noch besondere Strafmilderungsgründe gibt. Und das ist natürlich ein Punkt, da müssen wir sowohl, was das Entlastende anbelangt, ist es vielleicht hier tatsächlich nur eine fahrlässige Tötung gewesen, als auch was das Belastende anbelangt, natürlich ermitteln, um das Gericht in die Lage zu versetzen, auch zu einem gerechten Urteil zu kommen. Und deshalb.
Und wahrscheinlich war aber auch noch die Fragen offen, gibt es da mögliche Zusammenhänge zu anderen Taten?
Genau, und deshalb die Geschichte auch, jetzt fängt unsere Arbeit erst an, weil es zum einen jetzt galt, sowohl den Bereich Mord zum Nachteil Ruth eindeutig aufzuklären und insbesondere zu klären, was dort passiert ist. Und zum anderen natürlich auch die Frage zu stellen, gibt es vielleicht noch weitere Taten? Denn bei dieser Art des Vorgehens und seiner Vorgeschichte lag natürlich für uns der Verdacht nahe, dass er für weitere, insbesondere Sexualstraftaten als Täter in Frage kommt. Dabei spielte auch eine große Rolle noch die Frage der Leichenzerteilung. Ist das rein funktional geschehen, nämlich so wie er es geschildert hat, einfach um die Leiche relativ ungesehen aus seiner Wohnung zu kriegen, in mehreren Müllsäcken? Denn ansonsten, Ruth war durchaus eine etwas korpulentere Frau, das wäre nicht ganz so einfach gewesen, sie da aus dem Treppenhaus, er wohnte in einem Mehrfamilienhaus im zweiten Stock, zu transportieren. Also von daher rein funktionales Zerteilen oder hatte das vielleicht sexuelle Gründe, wie es sehr häufig bei solchen Tätern ist. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, kann ich Ihnen sagen, dass aufgrund der Enthäutung und der Art und Weise der Erhäutung, insbesondere bestimmter Geschlechtsteile, wir schon davon ausgehen müssten, der hat nicht nur aus funktionalen Gründen zerteilt, sondern es gab da sehr wohl auch eine sexuelle Motivation. Und das hat uns natürlich weitergetrieben, sehr wohl zu sagen, wir müssen klären, ob er weitere Taten begangen hat. Das heißt, wir hatten jetzt zwei Zielrichtungen. Einmal die Moco Torso, die Ermittlungen zum Fall Buchel, Ruth, zu Ende zu führen. Zum anderen aber zu klären, hat dieser Täter weitere Sexualstraftaten begangen? Kommt er insbesondere vielleicht für die Taten im Peinerraum als Täter in Frage? Und dazu wurde eine neue Sonderkommission gegründet, nämlich die Sonderkommission 99.1, allerdings gegründet ein paar Tage später, aber wir haben natürlich sofort damit angefangen. Und ich habe damals das Motto ausgegeben: Ich möchte vom Zeitpunkt seiner Entlassung aus der JVA 1985 bis zu seiner Festnahme 1999 wissen, was er an jedem Tag gemacht hat, wo er sich aufgehalten hat, um das wieder gegenlaufen zu lassen mit ungeklärten entsprechenden Verbrechen. Dass das nicht möglich war für jeden einzelnen Tag über diesen langen Zeitraum, das war mir auch klar, aber das war das gesetzte Ziel. Und jetzt versetzen Sie sich bitte noch mal wieder, soweit Sie es überhaupt können, wenn Sie dieses Alter schon haben, in das Jahr 1999 zurück. Nicht alles mit Kreditkarte bezahlt, wo man irgendwo schnell was feststellen kann. Nicht alles mit dem Handy gemacht, wo man über Daten verfügen kann oder sonst was. Sondern da gab es dieses Datenmaterial nicht. Das heißt, wir mussten es wirklich über ganz viele Vernehmungen, Ermittlungen und Sonstiges machen. Aber ich sage noch mal kurz was dazu, vielleicht erst mal zu der anderen Geschichte. Den Mordfall Ruth endgültig und sicher aufzuklären. Da spielte der Kopf eine entscheidende Rolle. Wir hatten weitestgehend alle Leichenteile gefunden, aber wir hatten den Kopf nicht. Und wir gingen aufgrund auch der rechtsmedizinischen Erkenntnisse und des gefundenen Blutes in der Wohnung davon aus, es muss eine blutende Verletzung gegeben haben. Bei den anderen Leichenteilen haben wir nirgendwo eine offene Wunde gefunden. Also kam eigentlich nur noch der Kopf als solcher in Frage. Und deshalb haben wir alles versucht, diesen Kopf zu finden. Wir haben die Baustellen abgegrast, beispielsweise mit Leichenspülhunden, wiederum mit Suchtrupps, auf denen er beschäftigt war, wo er was hätte vergraben können. Wir haben Gewässer auch auf dem Weg durchaus leer gepumpt und wir haben natürlich auch im Elbe-Seitenkanal gesucht. Die ersten Suchmaßnahmen sind alle ins Leere gelaufen. Übrigens nicht nur mit Tauchern, sondern natürlich auch mit Booten, mit Sonartechnik, mit Schleppnetzen und allem Möglichen. Aber wir haben den Kopf nicht finden können.
Das war ein Kopf, ein Dummy von der VW-Unfallforschung.
Genau. Deshalb die Überlegung war, wo könnte denn der Kopf? Er behauptete nach wie vor, er hat den Kopf auch an der Stelle etwa, wo er den Torso entsorgt hat, in den Kanal geworfen. Wo könnte der Kopf gelandet sein? Kanal ist kein fließendes Gewässer, sondern ist ein stehendes Gewässer. Da werden natürlich ab und zu mal die Schleusen aufgemacht und da fahren auch mal Schiffe lang, sodass man eventuell da eine gewisse Strömung dann drin hat, aber nicht viel. Also haben wir gesagt, okay, bevor wir hier jetzt weitermachen, wir hatten Überlegungen, kann ich Ihnen sagen, wir wollten den Kanal auf einem bestimmten Gebiet ablassen. Wir haben gesagt, dann machen wir eben von einer Schleuse zur anderen Schleuse, machen wir dicht und lassen das Wasser ab, um mal zu sehen, wo ist unser Kopf geblieben. Aber das hätte eine Überschwemmung gegeben. Also das, davon haben wir dann doch Abstand genommen. Wir haben auch Schwierigkeiten mit den Binnenschiffen bekommen, weil wir immer zum Tauchen, natürlich den Kanal sperren mussten. Da konnten die nicht durchfahren. Das wäre für unsere Taucher viel zu gefährlich gewesen. Also haben wir uns bei VW einen Dummy besorgt, haben dort einen Peilsender reingesetzt und haben den in den Kanal eingebracht und haben über eine Woche versucht festzustellen, wo ist er denn, oder haben auch festgestellt, nicht nur versucht, und haben dabei festgestellt, dass er sich höchstens mal 50 Meter in die eine und 50 Meter in die andere Richtung bewegt hat. Also unser Kopf hätte eigentlich dort irgendwo sein müssen. Und daraufhin haben wir dann einen Taucheinsatz, das sieht man hier noch so ein bisschen, initiiert. Meines Wissens zum damaligen Zeitpunkt der größte Taucheinsatz in der deutschen Kriminalgeschichte. Wir haben nämlich alle Polizeitaucher des Bundesgebietes, einschließlich der Taucher der Bundespolizei plus Marinetaucher zusammengezogen und hatten 60 Taucher dort, die abwechselnd ins Wasser gegangen sind. Wir haben für 2 Tage den Kanal total dicht gemacht, haben ihn gesperrt für die Binnenschifffahrt, haben uns dabei jede Menge Ärger eingehandelt. Und haben dann wirklich Meter für Meter absuchen müssen. Ich sagte es vorhin, 55 Meter breit, 5 Meter tief, Sichtweite 5 Zentimeter. Das heißt, die mussten den Boden wirklich mit Händen abtasten und sind dabei aber auch nicht fündig geworden. Wir haben den Kopf nicht gefunden, es sind weitere kleine Leichenteile gefunden worden. Wir hatten die Leiche komplett vollständig bis auf den Kopf nach Abschluss dieser Tauchaktion. Man hat uns natürlich gefragt, weil Polizei spielt auch Geld eine Rolle mittlerweile. Ist das nicht viel zu viel Aufwand, den ihr da betreibt? Aber ich habe damals dann immer wieder deutlich gemacht, dass es für die eindeutige Klärung und insbesondere strafrechtliche Beurteilung dieses Falles einfach notwendig ist, diesen Aufwand zu betreiben. Jetzt nochmal zur parallelen Arbeit, die einsetzte schon der Sonderkommission 99.1, die übrigens insgesamt dann etwa ein Jahr lang gearbeitet hat an diesem Fall, um dieses Bewegungsbild des Täters festzustellen und den Abgleich mit weiteren Taten. Insbesondere waren es diese Taten. Wir sind relativ schnell zu der Überzeugung gekommen, dass er mit dem Fall Markus Wachtel, 13 Jahre alt, nichts zu tun hat. Der Körper ist ja aufs Kleinste zersägt worden. Und da gab es dann Gott sei Dank auch einen anderen Tatverdächtigen, der ermittelt werden konnte und der auch verurteilt worden ist. Der Fall Jasmin Stieler ist bis heute ungeklärt. Auch da haben wir keinen ganz konkreten Anhaltspunkt finden können, der ihn damit in Verbindung gebracht hat, wenngleich gänzlich ist es eben auch noch nicht ausgeschlossen, aber auch Jasmin Stieler ist auf eine andere Art und Weise zerteilt worden, als unser Täter das gemacht hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich in der Lage bin, eine Leiche so zu zerteilen, wie er es gemacht hat, ob ich dann in einem anderen Fall zur Säge greife und beispielsweise jemanden zersäge. Also von daher gab es dann dort auch mal zwischendurch einen anderen Verdächtigen, der aber auch nicht letztlich überführt worden könnte. Offiziell ist dieser Fall heute noch ungeklärt. Dann gibt es die sogenannten Harzmorde. Das sind in den 80er, 90er Jahren Morde an 3 älteren Männern gewesen. Diese 3 älteren Männer, einmal 2 Fälle in einem Jahr, der andere Fall dann wieder 3 Jahre später, sind alle mit ein und derselben Waffe erschossen worden. Im ersten Fall ist dem Opfer der Kopf abgetrennt worden, und zwar auf eine Art und Weise abgetrennt worden, wie unser Täter es auch gemacht hat. Das Ganze ist passiert im Südharz, im Bereich Wieder und Steinar. Und genau aus Walkenried, aus dem Bereich, kommt unser Täter und hat zu der damaligen Zeit dort auch noch gelebt und Bezüge gehabt. Wir haben allerdings keinerlei Beziehungen herstellen können zu diesen 3 Opfern und unseren Tätern, wo vielleicht ein Motiv greifbar gewesen wäre. Wir haben dort, können Sie sich nicht vorstellen, was wir da alles gemacht haben. Das würde eine andere Veranstaltung füllen. Das können wir hier heute alles gar nicht mehr machen, um dort vielleicht einen Schuh ranzukriegen. Aber wir haben auch dort keinen Schuh dran gekriegt. Wir haben darüber hinaus einen Fall. Er ist, wie gesagt, Lkw-Fahrer gewesen. Er hat einen Kühl-Lkw gefahren. Wir haben alle soweit vorhanden Fahrtenschreiber oder Routenprotokolle oder sonst was überprüft, um immer feststellen zu können, wo hat er sich aufgehalten, gibt es in dem Bereich vielleicht irgendeine Tat, für die er verantwortlich sein könnte. Da hat er im Bereich Köln-Aachen war er unterwegs und es gab dann Ungereimtheiten mit seiner Fahrstrecke. Leider nicht mehr den Fahrtenschreiber, weil der war schon gelöscht. Aber es gab Ungereimtheiten bei der Abrechnung, weil er viel zu viel Kilometer auf der Uhr hatte, die er nicht hätte haben dürfte. In der Zeit ist aber in Amsterdam im Hafenbecken ein Leichnam eines nicht identifizierten Mannes gefunden worden, gehäutet, erschossen, allerdings auch kein Projektil gefunden, deshalb nicht feststellbar mit was für einer Waffe. Und wie die Rechtsmediziner aus Holland uns gesagt haben, dürfte diese Leiche zwischengekühlt worden sein, bevor sie entsorgt wurde. Unser Mann war mit einem Kühl-LKW unterwegs. Aber auch da haben wir letztlich keinen Schuh dran gekriegt, weil das Opfer ist bis heute auch nicht identifiziert und wir wissen nicht, wo die beiden irgendwie mal zusammengetroffen sein könnten. Das heißt, wir haben ihm letztlich keine dieser Taten nachweisen können. Deshalb kann ich auch nicht sagen, er ist da Täter gewesen oder sonst was, sondern da gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wie in allen anderen Fällen auch. Da kriegen wir ihn nicht ran.
Aber sagen Sie mal kurz einen Satz, da steht Polygraphentest. Das ist noch ganz interessant, glaube ich.
Das ist noch ganz interessant, weil das ist dann ein Versuch, den wir gestartet haben. Lügendetektor, landläufig genannt. Der Polygraph ist im deutschen Strafrecht nicht als Beweismittel zugelassen. Das heißt, wir dürfen ihn als Polizei auch nicht anwenden. Wir dürfen ihn aber sehr wohl anwenden mit Einverständnis des Beschuldigten. Und er hat hierzu sein Einverständnis gegeben. Und er war zu dem Zeitpunkt auch schon vertreten durch einen Rechtsanwalt, der ihn verteidigt hat. Aber er meinte, das ist kein Problem, ich mache das. Wir hatten uns vorher schon auch erkundigt, es gibt in Deutschland auch nicht ganz viele, die das machen. Eigentlich gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nur einen, der auch international anerkannt war. Das ist Professor Udo Undeutsch, wer den Namen vielleicht mal gehört hat, ist mittlerweile aber auch verstorben, war damals 81 Jahre alt, der in Amerika das gelernt hat, der aber als absolute Kapazität auf europäischem Gebiet galt. Der hat beispielsweise im Mordfall Olaf Palme, schwedischer Ministerpräsident, auch die dortigen Behörden unterstützt. Also von daher war schon jemand, den haben wir in Köln aufgesucht und haben mit ihm gesprochen. Und er hat sich bereit erklärt, mit seiner Assistentin diesen Polygraphentest durchzuführen. Wir haben das dann in Gifhorn, wir waren damals mit der SOKO 99.1 in das ehemalige BGS-Gelände umgezogen oder in heutige Bundespolizei, da wo die Fliegerstaffel noch ist, weil bei uns die Räume einfach nicht vorhanden waren. Und wir haben das dort gemacht. Das Ganze hat sich über 2 Tage abgespielt. Man muss sich das so vorstellen, da wird der Proband wirklich darauf vorbereitet. Dem wird genau gesagt, was gemacht wird. Dem werden die Fragen vorher werden mit ihm 2-3 Mal durchgespielt, bevor es überhaupt das erste Mal dazu kommt, dass er an dieses Gerät angeschlossen wird. Da werden Impulse, Nervenstränge und sonst was gemessen. Heute auch schon wieder noch ganz andere Technik, als es damals der Fall war. Unterm Strich wird es dann von 2 Leuten ausgewertet, nämlich einmal von dem Professor Undeutsch und seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, beide unabhängig voneinander, die zu einer bestimmten Punktbewertung zu Fragen kommen. Man darf auch nicht mehr als 10 Fragen pro Exploration stellen. Wie gesagt, wir haben an 2 Tagen gearbeitet, 10 Fragen am ersten Tag zum Fall Ruth, nämlich insbesondere, wo ist der Kopf verblieben und zur Tötungsabsicht auch Fragen und am zweiten Fall zu den ungeklärten Morden. Ich nehme es mal vorweg, zu den ungeklärten Morden insgesamt, ob er weitere Tötungsdelikte begangen hat, hat er natürlich mit Nein beantwortet. Aber der Lügendetektor hat gesagt, dass er eigentlich, das Ergebnis war so, und bei beiden Gutachtern unabhängig, auch ein weiteres Tötungsdelikt begangen haben dürfte. Und bei unseren Kopfgeschichten waren die Ausschläge eher indifferent. Da war beides möglich, sowohl, dass er den Kopf im Kanal versenkt hat, als auch nicht. Da konnten sie sich nicht auf ein eindeutiges Ergebnis stützen. Ja. Aber, da bin ich hier wieder drauf gekommen, das wollte ich gar nicht. Aber für uns war das natürlich Anhaltspunkt, dieser Polygraphentest, um mit den Ermittlungen weiterzumachen und sie weiter zu forcieren. Insofern war das schon ein Punkt, also, dass wir davon ausgegangen sind, hier könnte und müsste eigentlich mehr sein. Wir haben ihm aber letztlich auch bis zum guter Letzt keinen weiteren Mord, keinen weiteren Totschlag nachweisen können, aber wir haben ihm zwei weitere Sexualstraftaten nachweisen können. Nämlich zum einen 1995 in Hannover eine Vergewaltigung unter Vorhalt eines Messers auch, hat er dort eine junge Frau dazu gebracht, mit ihm zu verkehren. Und, was noch viel gravierender war, den sexuellen Missbrauch eines Kindes, nämlich seiner Nichte. Da hat er, oder andersrum, da ist er in Verdacht gekommen auf eine Art und Weise, indem er nämlich seinen Schwager angezeigt hat, dass er, der Schwager, die Nichte sexuell missbraucht hätte. Das war aber nur ein Ablenkungsmanöver, weil er von sich ablenken wollte, weil er selbst diese Tat begangen hatte und da eine gewisse Erklärung brauchte, warum er eine bestimmte Nachschau an Geschlechtsteilen gehalten hat. Das wäre jetzt auch zu weit, das im Detail zu erläutern. Unterm Strich hat er letztlich zugegeben, da hat er auch ein Geständnis abgelegt, seine damals 5-jährige Nichte mit Haschisch in einen nicht wehrfähigen Zustand gebracht und sich an ihr sexuell vergangen zu haben. Das ist ein sehr abscheuliches Verbrechen gewesen, was er uns damals geschildert hat. Das hat er ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Aber insofern hat das natürlich auch wiederum Bewandtnis gehabt für die spätere Verurteilung. Die Verhandlung hat letztlich stattgefunden vor dem Schwurgericht in Lüneburg, weil da gibt es ein Tatortprinzip. Tatort war letztlich Celle, wo er die Frau umgebracht hat. Deshalb war Lüneburg als Schwurgericht und auch als Staatsanwaltschaft nachher zuständig. Entscheidend im Prozess war das Gutachten unter anderem der Rechtsmedizin. Die Rechtsmediziner haben aufgrund der wiederum akribisch in der Wohnung gesicherten Blutspuren, die auch dokumentiert worden sind mit Fotos, mit entsprechenden Spurensicherungsmaßnahmen, in ihrem Gutachten ausgeführt, dass es zu einer blutenden Verletzung gekommen sein muss, dass diese blutende Verletzung aber aufgrund der Leichenteile, die wir alle gefunden haben, nicht am Körper stattgefunden haben, sondern am Kopf stattgefunden haben muss. Was beim Gericht dazu geführt hat, dass sie überzeugt waren, er hat auch noch Gewalt gegen den Kopf angewandt. Gab auch eindeutige Würgespuren, die belegt worden sind, aber da konnte man nicht mehr den eindeutigen Nachweis führen, weil die Halsorgane nicht da waren. Die hat er auch mit in den Kanal geschmissen gehabt. Die sind wahrscheinlich von den Fischen aufgefressen worden. Das war ein eindeutiger Beleg dafür, wie gesagt, Gewalt gegen den Kopf, aber auch Gewalt gegen den Hals. Und wahrscheinlich ist sie sowohl erstickt als auch erschlagen worden. So zumindest das Gericht. Dann gab es natürlich noch ein Gutachten des Psychiaters, ob er überhaupt schuldfähig ist und wie das mit der sexuellen Motivation ist. Schuldfähigkeit spielt hier insofern eine Rolle, als er natürlich Alkohol zu sich genommen hatte im Paris-Dakar und auch noch behauptete, er hätte Haschisch geraucht. Ließ sich auch nachher noch belegen durchaus, dass er gelegentlich Drogen, in diesem Fall aber auch nur Haschisch, geraucht hat. Und insofern kam das Gericht zu der Überzeugung, und der Gutachter zu der Überzeugung, bei der Vergewaltigung und dem sexuellen Missbrauch des Kindes war er voll schuldfähig, aber bei der Mordhandlung war er vermindert steuerungsfähig und damit auch vermindert schuldfähig, nämlich aufgrund Alkoholbeeinflussung und Drogenbeeinflussung. Und deshalb ist er nicht zu lebenslänglich verurteilt worden, sondern zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. Aber das Gericht hat gleichzeitig auch aufgrund des Gutachtens, des psychiatrischen Gutachtens, das nämlich auch sagte, dass er Gewalt erfahren ist, dass er auch im Reizzustand immer wieder zu Gewalt neigen wird, hat das Gericht auch entschieden, Sicherungsverwahrung zu verhängen. Und Sicherungsverwahrung bedeutet, dass man auch nach Verbüßung der Haftstrafe im Sicherheitsverwahrt ist, wirklich in entsprechenden gefängnisähnlichen Unterkünften verwahrt ist und nicht entlassen werden kann, ohne dass ein entsprechendes psychiatrisches Gutachten belegt, dass von diesem Menschen keine Gefahr mehr ausgeht. Das ist Gott sei Dank bis heute der Fall. Das heißt, er sitzt noch heute in Rossdorf bei Göttingen in der Anstalt dort in Sicherungsverwahrung, nachdem natürlich die 15 Jahre seit 1999 lange um sind, aber er sitzt seit 25 Jahren gut, sicher und trocken.
Das Urteil richtig aus Ihrer Sicht?
Als Polizei steht es uns nicht zu, und das mache ich auch nicht, ein Urteil des Gerichtes zu bewerten. Wir liefern ja die Ergebnisse unserer Ermittlungen, damit das Gericht möglichst zu einem gerechten und richtigen Urteil kommt. Aber entscheiden darüber tut das Gericht. Und ich sag mal, er sitzt heute noch und insofern ist es okay.
Das ist ja eine ganz schreckliche Vorstellung. Alle Leichenteile wurden entdeckt, nur nicht der Kopf. Haben Sie eine Idee? Sie haben ja nun wirklich mit Ihrem Team viel unternommen, um diesen Kopf zu entdecken. Glauben Sie, er wurde wirklich im Kanal versenkt? Ich habe im Urteil gelesen, dass er sogar versucht haben soll, den Kopf in Säure aufzulösen, das nicht hingehauen hat.
Ja, das sind so Details, die ich bewusst hier verschwiegen habe. Tatsächlich hat er ausgesagt, er hätte zunächst in der Badewanne, bevor er zerteilt hat, versucht, den Körper mit Säure aufzulösen. Das hätte aber so tierisch gestunken, dass er sehr schnell davon Abstand genommen hat. Also was den Kopf anbelangt, ich glaube nicht, dass er ihn an dieser Stelle in den Kanal geschmissen hat, die er gesagt hat, die er angegeben hat. Dann hätten wir ihn finden müssen. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht gänzlich ausschließen, durch entsprechenden Schiffsverkehr, dass der Kopf mal hochgewirbelt wird und in eine Schraube kommt, sich da vielleicht verklemmt auch irgendwo und mitgezogen wird. Aber auch das, wir haben das mit entsprechenden Fachleuten natürlich alles erörtert, das haben die eigentlich auch fast ausgeschlossen. Es ist natürlich, und das glaube ich eher, dass er den Kopf irgendwo an einer anderen Stelle entsorgt hat, uns das auch nicht gesagt hat, wo, weil er eben Gewalt gegen den Kopf ausgeübt hat und die Frau mit einiger Wahrscheinlichkeit erschlagen hat. Wir haben beispielsweise ihr Gebiss auch unter dem Bett, wo der angebliche Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, damals gefunden. Also da muss irgendwas gegen den Kopf gelaufen sein und deshalb wollte er uns nicht sagen, was, weil er hoffte, auf diese Art und Weise mit der Unfallgeschichte vielleicht ganz glimpflich davon zu kommen.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.